Herzlich willkommen zur vierten Folge von der Niederrhein. Heute mit dem Thema Live-Action-Roleplay oder kurz nennt man das LARP. Und bei mir zu Gast ist Luisa. Und Luisa ist LARPerin. Nennt man das so?
Ja, das nennt man genau, das heißt so.
Okay, Luisa, stell dich mal eben ganz kurz vor.
Ja, ich bin Luisa, ich wohne hier ganz in der Nähe, komme aus Kalka und bin 26 Jahre alt und bin mehr oder weniger durch Zufall zu dem ganzen Thema gekommen.
Ja, erzähl mal, wie bist du dazu gekommen? Ich glaube, wir fangen vielleicht mal ein Stück vorher an. Sag mal kurz, was ist LARP? Was muss man sich darunter vorstellen?
Ich sag mal, für einen absoluten Laien ist es mehr oder weniger ein riesengroßes Theaterspiel.
Okay.
Es gibt die Leute, die wissen, was passiert. Das ist so die Organisation, beziehungsweise die Leute, die dann so den Handlungsstrang irgendwie mitbestimmen oder organisieren, dass es so weit kommt. Dann gibt es die, die gar nicht wissen, was passiert, die sich das so ein bisschen wie ein Abenteuer erspielen müssen. Das sind die Spieler. Und dann gibt es so eine Art Statisten, also die von der Organisation dazu eingesetzt werden, dass gewisse Ziele erreicht werden oder irgendwelche Handlungsstränge ermöglicht werden.
Okay.
Das sind die Nichtspieler.
Also Nichtspieler sind jetzt nicht diejenigen, die zuschauen. Nee. Auf die wird es wahrscheinlich irgendwie wirken wie ein großes Kostümfest oder vielleicht so ein Mittelaltermarkt vielleicht.
Genau, wenn man jetzt ganz, ganz, ganz nur zuguckt und ganz weit weg steht, dann sieht man es wie so ein aktives Mittelalterspiel im Prinzip.
Okay, also sowas wie, was ich die Soester Fehde, wo irgendwelche historischen Schlachten dann nachgestellt werden.
Genau.
Ja, sehr schön. Zum Thema Soester Fehde und Mittelalter haben wir demnächst auch nochmal eine Folge mit jemandem, der es dann sozusagen historisch korrekt vielleicht praktiziert, aber da erfahren wir dann auch noch genaueres. Erzähl mal, wie kommt man zu dem Thema LARP und sich irgendwie in seltsame Gewande zu hüllen und sein Wochenende mit ebenso seltsam aussehenden Leuten zu verbringen?
Also ich bin da ehrlich gesagt über einen Arbeitskollegen rangekommen. Ich habe früher gar nicht so viel damit zu tun gehabt. Also ich habe nie diese typischen Würfelbrettspiele, Rollenspiele gespielt oder am Rechner irgendwie World of Warcraft oder sowas da. Hatte ich überhaupt nichts mit zu tun. Ich habe immer nur so ein kleines Faible dafür gehabt, mich zu verkleiden und dann halt nicht irgendwie, Black Swan-mäßig irgendwie hübsche Prinzessin, keine Ahnung, sondern ich habe dann meistens irgendwas Dunkleres gemacht und mir dann halt auch Mühe gemacht mit dem Make-up und dann lief es irgendwie oft in diese Horrorrichtung. Mhm. Und da hat dann ein Arbeitskollege mal die Fotos gesehen und meinte, ich müsste mich mal mit seiner Frau unterhalten, die hätte auch so einen Knall.
Okay, und das kann man als Kompliment sehen, ja. Also wenn es seine Frau ist.
Ja, genau. Ich hab dann einfach gedacht, das wäre bestimmt ein Kompliment, weil meistens sind die Leute so eine Art fasziniert erschreckt davon, was man dann so macht mit Make-up und Co. Und das hatte er dann bei mir auch und meinte, eigentlich könnte man das in dem Hobby, was seine Frau halt hat, gut anbringen. Mhm. Dann haben wir uns bei dem nächsten Geburtstag oder was es war, habe ich mich dann tatsächlich mit ihr zusammengesetzt. Und dann hat sie mir ein Fotobuch gezeigt und ich bin total Feuer und Flamme gewesen sofort. Voll die coolen Kostüme, oh mein Gott, wie schön ist das denn, mein Gott, wie geil und so. Ja, und dann hat sie irgendwann gesagt, komm, eigentlich musst du mit, du musst dir das mal angucken, weil aber es geht nicht, dass du nur hingehst und nur guckst.
Ja, also es gibt jetzt nicht so die klassischen Zuschauer, die jetzt, wir nehmen mal den Mittelaltermarkt oder irgendwie das Siegfriedfest in Xanten, die einfach so durch ein Lager schlendern und so in Zivil und gucken, was machen die Leute da?
Ne, wenig bis gar nicht. Also gibt relativ große Veranstaltungen, das ist dann manchmal so, dass es einen Mittelaltermarkt gibt, der da angeschlossen ist, da kann man den Mittelaltermarkt besuchen und auf so einer Art, ich sage jetzt mal Tribüne, dann zugucken, was da eigentlich passiert. Aber auf den kleineren Conventions, also Convention heißt halt dieses Zusammentreffen dann von den Leuten auf so einer Veranstaltung und auf den kleineren Conventions ist es nicht so, dass du nur zugucken kannst.
Ja.
Du kannst deine Rolle belegen, die relativ wenig macht und relativ viel guckt, aber du musst es schon in dem Setting irgendwie gestalten.
Ja.
Also wenn es jetzt wirklich Mittelalter angelehnt ist, dann könntest du zum Beispiel eine Magd oder einen Knecht von jemandem spielen, in einem relativ simplen Bauerngewand oder ähnliches, dass man sich erstmal kaufen kann, weil setzt sich keiner hin und macht sich wahrscheinlich, also selten setzt sich einer hin und macht als allererstes Gewand alles sofort selber.
Ja.
Ja. Und dann könnte man eine Magd spielen oder irgendwas und sich dann erst dieses Geschehen angucken und würde dann eventuell mit jemandem hinfahren, der sich schon auskennt und dann halt, jetzt gehst du besser eben zurück und stehst da und guckst dir das an, weil jetzt passiert ungefähr das und das.
Ja.
Ja, ich bin dann auch einfach mal mitgefahren auf eine Veranstaltung, die war Richtung Frankfurt, meine ich, runter. Also schon relativ weit zu fahren. Und dann meine Mutter schon so, oh Gott, Kind, du fährst mit vollkommen fremden Menschen ein ganzes Wochenende weg.
Und ihr macht komische Dinge.
Ja, ja, genau. Kann man sich halt nicht so wirklich vorstellen, ja. Und ich hatte natürlich auch nichts dafür. Mir wurde gesagt, nimm halt, also was war im Winter, nimm warme Sachen mit, dunkle Sachen mit, stabile Schuhe, Handschuhe und dann halt, keine Ahnung, alles, wo drin du dich gut bewegen kannst, aber was warm hält. Ja, okay, dann habe ich so meine Tasche gepackt und bin dann los. Hab noch jemand mitgenommen von der Truppe und dem schon auf dem Weg Blumenkohl ans Ohr gequatscht und alles ausgefragt und so. Dann bin ich da angekommen und die einzige Person, die ich kannte, schrieb mir dann, wir kommen später.
Oh.
Dann saß ich da mit vollkommen fremden Menschen in einer Jugendherberge irgendwo in Frankfurt oder Richtung Frankfurt. Und dann, naja gut, was machst du? Das Beste aus der Situation. Und dann habe ich alle ausgefragt, was macht ihr im echten Leben, was passiert so und so. Und dann war es super schnell, die haben einen total nett aufgenommen und war sofort alles irgendwie relativ familiär und ja, hat einfach auch ein gutes Gefühl vermittelt. Also nicht so im Sinne von, das ist die Neue, was ist mit der? Ja. Oder wer hat die denn mitgebracht? So als wäre es eine absolut geschlossene Gruppe.
Ja.
Ja, gut, ich meine, vielleicht hatte ich auch einfach Glück, dann in diese Konstellation zu geraten, aber es hat sofort Spaß gemacht und man hat sich gegenseitig geholfen und dann war es natürlich so, ich hatte keine Klamotten, also kriegte ich alles geliehen. Von dem einen ein Mantel, von dem nächsten eine Hose, von dem dritten ein Schwert, von dem vierten ein Schild und dann stehst du da mit deinem Schild und deinem Schwert und hast noch nicht mal grob eine Ahnung, wie man damit umgeht.
Okay.
Ja, und dann haben wir auch so ein kleines Kampftraining nachher gemacht, also wie macht man das, damit man nicht so wie so ein Zahnstocher mit dem Ding wedelt,
ja.
Weil die Waffen sehen zwar im Optimalfall sehr echt aus, sind es natürlich nicht. Die sind aus, also wie ein Kernstab ist da drin, damit die halt eine gewisse Form haben. Und dann ist da oft Schaumstoff, Latex, Leder mit verbaut.
Also quasi gepolstert sozusagen.
Genau, sind gepolsterte Waffen. Und die sind natürlich leichter. Aber wenn du jetzt ein Riesenschwert hast, so ein Zweihandschwert oder so, wie man sich das irgendwie vorstellen kann, bei Braveheart oder sowas, diese Riesenschwerter, da kannst du mit dieser Labwaffe, kannst du schon so fuchteln, weil die ja nicht so viel wiegen. Aber
richtig.
Man spielt, als hätte man diese tatsächliche echte Waffe in der Hand.
Die dann 30 Kilo wiegt und die man
ewig wuchtig heben muss,
genau.
Und nicht so hochhalten kann die ganze Zeit und so. Genau, und das haben sie mir dann alles erklärt und auch mit dem Schild, wie man dann umgeht. Und dann war ich total, okay, alles klar, ja, klingt cool, aber ich weiß nicht, ob ich das kann.
Ja.
Und dann bin ich dann durch die Gegend gelaufen, du guckst dir das an und einer von dieser Spielleitung sagte dann, ich bleib bei dir, ich erkläre dir das dann. Und dann läufst du durch die Gegend und du denkst die ganze Zeit, mein Gott, seid ihr bescheuert. Was ist mit euch? Ihr seid so bescheuert. Und dieses bescheuert, ihr seid bescheuert, wechselte sich bei mir total schnell in, mein Gott, sind wir bescheuert.
Okay.
Und danach kommst du so wirklich in dieses Feeling rein. Dann stehen da 20 Leute, klopfen sich auf die Schilder und dann wird irgendein Schlachtruf gerufen und du kommst sofort in dieses Anfeuern rein, wie weiß ich nicht, beim Volleyball, beim Handball, so als würdest du eine Mannschaft irgendwie anfeuern und du bist Teil dieser Mannschaft.
Ja.
Und dann geht das irgendwie los, dann macht das ultra viel Spaß.
Okay, und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also ich meine, ich kenne jetzt so Rollenspiele, also aus meiner Jugend, da haben wir das irgendwie noch auf dem Brett oder auf Zettel und Papier mit einer Handvoll komischer Würfel, die sonst irgendwie außer uns auch keiner kannte. Also da wurde man schon komisch angeguckt, weil man irgendwie seltsame Würfel hatte. Achteckig, 20-eckig, ich glaube, keine Ahnung, 30 und so weiter und so weiter. Aber da gab es dann halt auch jemand, so einen Spielleiter, aber eigentlich wurden dann, keine Ahnung, habe ich den jetzt getroffen oder habe ich den nicht getroffen, das hat man ja irgendwie ausgewürfelt. Wie funktioniert das beim Lab? Also ich meine, da geht ja jetzt keiner hin und holt aus und sagt so, jetzt würfel ich mal ganz kurz und dann mache ich davon abhängig, ob ich dir das Ding jetzt irgendwie gegen den Helm oder gegen den Schild hau.
Nee, also es geht halt schon, also es holt ja keiner seine Würfelbecher raus, definitiv nicht, aber es geht halt schon darum, wie ist dieses Spiel miteinander. Eins der coolsten Dinge, die ich immer finde, ist, du kannst mit Leuten, die du nie gekannt hast, noch nie gesehen hast in deinem ganzen Leben, wunderschön spielen in dieser Situation. Duelle oder irgendwie, man schreit sich einfach nur an und hetzt so gegeneinander oder sowas.
Ja.
Das macht, das in dem Gefühl ist das ultra toll.
Ja.
Und wenn der Gegenüber das großartig macht, dann spielt man das entsprechend mit. Wenn da jetzt wirklich einer steht und mit seiner Waffe fuchtelt und die ganze Zeit irgendwie piekst und macht und tut,
ja,
dann, ich sag mal, ignoriert man das in einer gewissen Art und Weise.
Ja. Ja,
also er hätte wahrscheinlich die Berechtigung, mich mit diesem Schwert irgendwie zu verletzen, aber er macht es so doof, dass ich sage, nee, mit dem spiele ich nicht, möchte ich nicht.
Okay.
Und dann kann man sich, ja, in dem Setting schon, aber dann irgendwie zurückziehen oder dann was anderes, jemand anderen zum dagegen angehen suchen.
Okay.
Also das wäre dann quasi dieses Nullwürfeln. Wenn du dann merkst, okay, die wollen alle nicht, dann ja. musst du mal überlegen, warum die nicht wollen.
Warum nicht, ja.
Genau. Eigentlich also als NSC, ich gehe als NSC Nicht-Spieler-Charakter raus, quasi diese Statisten dann, du verlierst immer.
Ja.
Also als NSC gewinnst du in dem Sinne nicht.
Ja.
Du bist halt eigentlich da, um den Spielern schönes Spiel zu generieren. Mhm. Ne? Die sind eigentlich sozusagen die Hauptcharaktere auf dieser Veranstaltung dann meistens.
Ja. Also um die kümmert sich sozusagen die Spielleitung und die stehen so ein bisschen im Mittelpunkt der, wie halt die Handlung sozusagen gelenkt wird.
Also die wird der ganze Kirmes eigentlich gemacht.
Ja.
So. Und wenn ich jetzt einen Spielercharakter habe, der meint, er wäre sonst was, aber überhaupt nicht spielen kann, dann möchte ich mit dem als NSC auch nicht spielen, weil ich stehe da nicht, um mir doof die Zeit zu verbringen, sondern ich will ja dann auch meinen Spaß oder zumindest Richtig. Jemand anderem Spaß dabei machen.
Mhm.
Aber es findet sich meistens relativ schnell jemand, mit dem man dann ganz gut klarkommt. Und dann ist das mit diesem Auswürfeln. Wie spielst du? Dann spielst du es halt viel schöner, viel intensiver, viel schneller, was weiß ich, aus, als wenn dann wirklich jemand doof ist.
Ja, aber ich sag mal, also beispielsweise du wärst jetzt, oder du bist ein Nicht-Spieler-Charakter, es gibt einen anderen Spieler, ihr seid in einer, was weiß ich, 1-zu-1-Situation, es gibt quasi ein Duell. Wer bestimmt jetzt, wer das ganze Ding gewinnt? Macht das die Spielleitung oder?
Also es gibt nicht genug Spielleitungen, um bei jedem Duell dabei zu sein.
Ja.
Eigentlich ist immer relativ klar, dass die Spieler gewinnen, aber man macht es ihnen halt nicht einfach. Also ich zum Beispiel, ich bin, obwohl ich als Frau unterwegs bin, definitiv immer relativ schwer gerüstet.
Ja.
Also ich habe dann wirklich eine Klamotte an, wo man auch sehen kann, okay, es ist eine Kriegerfigur.
Ja.
Und wenn ich da hingehe, dann gibt meistens Aua. Also du tust dir halt nicht wirklich weh, ich hau dich nicht in echt mit voll Krache oder mit den Fäusten oder sonst was. Außer du bist halt gerüstet. Ich kann ja mit einer mit der lederbehandschuhten Faust auf deine Rüstung schlagen, das tut dir in dem Sinne nicht viel weh.
Ja.
Aber es wird nicht ins Gesicht geschlagen, es werden keine empfindlichen Teile getroffen, also bei Männern so Richtung Süden ist auch eigentlich, also nicht mit Absicht Trefferzone.
Okay.
Das kann immer
mal passieren,
vorkommen.
Also wenn du jetzt wahrscheinlich irgendwie einen Stock oder sonst irgendwas hast. Ja.
Es kann auch mal ein Schlag abgelenkt werden, dann halt nimmt einer das Schild runter und lenkt halt wirklich den Schlag dahin, aber dann wird sich entschuldigt und dann ist halt immer, also wenn es wirklich mal eine Verletzung oder eine Ausversehen Verletzung gibt, dann wird eben gefragt, ob alles in Ordnung ist und dann wird meistens weitergemacht.
Okay.
Und wenn ich jetzt im Duell bin und der Spieler also bemüht sich echt und also ich weiß ja, was ich kann so kampftechnisch, meistens ist es dann so, dass ich alles mitmache, was so geht.
Ja.
Und ich habe natürlich auch einen gewissen Rüstungspunkte. Also wenn ich jetzt nur mit einer Tunika und einer Leinenhose dahin gehe,
dann
theoretisch ein Schwertschlag und tschüss.
Ja, klar.
Ja, wenn ich jetzt aber entsprechend Klamotte anhabe, also mit Rüstung und was weiß ich, dann
steckst du schon mal so ein bisschen ein, ja.
Genau, also es gibt schon eine Art Rüstungspunkte, aber nicht jetzt, dass da einer nebensteht und sagt, 1, 2, 3, drauf.
Ja.
Sondern, ja, das macht man dann so ein bisschen nach Gefühl.
Dass es halt irgendwie, ja, passt und irgendwie stimmig ist, ja.
Genau, also ich meine, es gibt natürlich auch immer Charaktere, ich sag mal so, wir so ein bisschen barbarenmäßig angehaucht, da denkt man schon so, okay, ihr habt einen freien Oberkörper, ne, Leute, was ist mit euch? Aber die haben oft so ein relativ gutes Heilersystem dahinter. Also das wird dann über Magie dann wieder hochgezogen, diese Lebenspunkte. Und dann geht das weiter meistens.
Okay. Also da gibt's, also es gibt jetzt also nicht nur, ich sag mal, die reine körperbetonte 1-zu-1 Auseinandersetzung zwischen Kämpfern, Kriegern, sondern es gibt also dann auch Magier, die dann auch noch irgendwie beeinflussen.
Genau, es gibt dann verschiedene Elemente, mit denen die irgendwie arbeiten. Dann gibt es halt auch wieder diese Regelwerke. Also als Magier gibt es mehrere Regelwerke, aber die ich jetzt am ehesten verstanden habe, ist zum Beispiel, es gibt nach einem Regelwerk, du hast entweder einen Zauberspruch und davon ganz, 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 ganz viele.
Mhm.
Oder du hast ganz, 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 ganz viele und davon aber nicht so viele zum Anwenden.
Ja, okay.
Also das ist eine hohe Bandbreite, aber keine Wiederholhäufigkeit. Oder du hast halt eine Wiederholhäufigkeit, aber keine Bandbreite.
Okay.
So, und da muss man sich das dann irgendwie erspielen über Erfahrungspunkte und über diverse Prüfungen und sowas. Also Magie ist was, was ich zwar faszinierend finde, aber was ich für mich zu kompliziert finde.
Mhm.
Ich will halt irgendwo dahin gehen, um meinen Kopf auszuschalten und dann zu sagen, komm, wir machen jetzt einfach Spaß.
Wir toben jetzt ein bisschen sozusagen.
Genau, ja, auspowern und ein bisschen auch Spiel generieren.
Ja.
Das wäre mir dann zu kompliziert, weil du teilweise Komponenten benutzen musst. Also wenn du irgendwie einen Feuerball machen willst oder so als Magier, musst du irgendwo eine Flamme herkriegen.
Okay.
Du kannst natürlich nicht mit deinem Zippo auf dem Feuer, auf dem Feld stehen, sondern musst es dann irgendwie anders machen und dann Ja,
da bin und ich. Dann ist da hinten sozusagen die große Sause und du stehst dann da und versuchst im Winter ein Feuer zu machen.
Also ich
ja.
weiß nicht, also man müsste es dann irgendwie abtarnen oder so, ja. aber ganz ehrlich, dafür bin ich einfach zu faul
ja.
und ich habe mich damit auch nicht ausreichend auseinandergesetzt. Also ein Freund von mir ist da total tief drin und der kann dir auch stundenlang auch faszinierende Sachen erzählen, auch nach Regelwerken und dann hat der früher eine Prüfung machen müssen, auch für diese Magie und hat dann, ich weiß nicht, so eine Art Bachelorarbeit darüber geschrieben, das ist
okay.
unendlich lang und behandelt dann irgendein Thema in dieser Zauberei-Geschichte und es ist sehr, 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 sehr spannend, aber das ist dann relativ klar für mich gewesen, dass das nicht meine Richtung ist.
Das heißt also, wenn man jetzt Magier sein möchte, hat es halt nicht nur die Komponente, ich baue mir jetzt irgendwie ein aufwendiges Kostüm, um in eine Rolle reinschlüpfen zu können, sondern es gibt quasi auch eine institutionelle Komponente, die sagt, okay, das darfst du jetzt machen. So nach dem Motto, du hast jetzt dich, aus welchen Gründen, also du hast dich jetzt mit dem Thema beschäftigt, du hast irgendwie Spielerfahrung, du kannst jetzt irgendwie anfangen, in der Schlacht dann Leute zu heilen oder was auch immer.
Ja gut, also genau, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist natürlich immer alles vorausgesetzt, dann gibt es so eine Art, ja, gab es zumindest früher die Institution, dass man das über Erfahrungspunkte geregelt hat, dann musste man innerhalb dieser Conventions vielleicht Prüfungen ablegen oder irgendwelche bestimmten Sachen erledigen oder erfüllen und konnte dann sich selber wieder diese Erfahrungspunkte und dann dadurch mehr Fähigkeiten erlangen.
Okay. Also ähnlich, also auch wieder so ein bisschen ans Rollenspiel, also ans klassische Brett. Papierspiel.
Ja, das ist ja tatsächlich der Ursprung von dem Ganzen, wenn ich das, also so wie ich das sehe. Ne? Da wir haben ja vorhin schon eben kurz drüber gesprochen, dann haben da vielleicht Leute dann irgendwann erstmal ihre Sachen mitgebracht, dann sah der eine aus wie ein Magier, der nächste wie ein Ork, da weiß ich ja. nicht, so Sachen.
Also das kenne ich auch noch. Also ich glaube, ich war so auf irgendwas rund 14, 16, irgendwie sowas. Wir haben uns auch dann Wochenende irgendwie abends getroffen und haben dann angefangen zu spielen und irgendwann, ja, man taucht ja auch in so eine Welt ein und man baut ja über mehrere Abende so einen Charakter auf und irgendwann fängt man dann halt auch an und sagt, ah ja, guck mal, so ein Schwert und dann fängt der eine an und baut was aus Holz, der nächste malt sich ein Schild und solche Geschichten. Also daraus ist es dann ja wahrscheinlich entstanden.
Ja. Also man muss das dann in diesem Lab-Sinne auch immer so ein bisschen unterscheiden. Wir machen halt eigentlich alles Waffen und Schilde und so, die man auch also einsetzen kann, ohne sich dabei großartig zu verletzen. Gibt natürlich auch Schilde, da ist Holz hinter, aber damit darfst du dann halt keine Menschen schlagen.
Ja, klar.
Ja, den darfst du weder auf den Torso setzen noch sonst wohin, weil es ist ein Holzschild.
Ja.
Die meisten sind irgendwie aus Schaumstoff und Leder und dann sind die mit einer Latexschicht überzogen, wo Farbe drin ist oder irgendwie angepinselt. Also es ist schon weiterentwickelt von diesem ganzen Ursprung, ja.
Ja.
Aber eigentlich glaube, also ich meine, es kommt von da. Weil wie soll man sich sonst auf diese
auf die Idee
bringen?
Kommt ja, keiner.
Genau.
Ja. Gibt's bei den, also bei dieser Welt, gibt's da quasi eine konkrete sozusagen Hintergrundgeschichte oder gibt's da unterschiedliche Sachen?
Oh, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Settings. Also was ich so mache, ist bisher alles so mittelalterlich angelehnt, aber also es ist High Fantasy, ne? Es ist nicht korrekt, historisch ja. korrektes Mittelaltern.
Ja.
Manche machen das schon so, aber es ist keine Anforderung, dass du das machst.
Ja.
Dann gibt's aber auch, ich sag mal, Richtung Endzeit, so keine Ahnung, der letzte Atomkrieg hat die Erde hingerafft.
So Mad Max-Style.
Ein bisschen, ja, genau.
Ja.
Das gibt es dann in verschiedenen Abstufungen. Also es gibt eine Convention, die heißt Resistopia. Die spielt in nicht allzu ferner Zukunft, aber schon in diesem Nahrungsmittelknappheit, irgendwie Medizinknappheit und aber schon so ein bisschen militärisch angehaucht und so. Ja, und dann gibt es halt diese ganz krassen Endzeitgeschichten, wo du dir aus einem Fahrradschlauch und einem Küchensieb irgendwie eine Klamotte machst, ne?
Okay.
Um in dieses Setting zu passen, weil man nimmt das, was man halt hat, um
ja.
im Leben klarzukommen. Das ist dann wirklich dieses Mad Max-Geschichte.
Ja, also die Leute sind maximal vorbereitet auf die Zeit nach Trump sozusagen. Ja.
Genau, ja, wenn es so weitergeht, auf ja. übermorgen.
Übermorgen, ja.
Ja, also da ist auch zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das da aussieht mit Kämpfen, da gibt es halt oft so diese Soft-Airs, die dann entsprechend angemalt und abgetarnt werden, dass sie nicht
also
alle...
Also Soft-Air sind
ja, diese Luftkügelchen-Pistolen,
ja,
genau.
Also Erbsenpistole und so weiter. Also
genau sowas, ja.
Ja, okay.
Die sind dann halt entsprechend angemalt, dass sie nicht alle quietschegrün und pink sind, sondern dann sehen die halt aus wie echte Gewehre. Da geben sich Leute auch richtig viel Mühe mit. Ja, und dann gibt es auch teilweise Bunkerspiel, also dass du dann wie eine militärische Belagerung von irgendwas als in einem Fort oder sowas spielst.
Ja.
Es gibt diverse Settings, also ist nicht alles immer dieser mittelalterliche Hintergrund.
Mittelalterlich mit Fantasy, also sprich Orks, Elfen und,
genau,
und so
ja,
weiter.
Ja,
ja. Okay. Was gibt's da noch? Also gibt's auch irgendwie, wenn ich jetzt sage, ja, irgendwie so mal so ein Wochenende in eine andere Rolle schlüpfen, finde ich cool, aber ich habe weder Lust irgendwie auf Kämpfen, ich habe weder Lust auf Magie. Gibt es da sonst noch irgendwas, wo man sagt, also vielleicht eher so was Klassisches?
Klassisch im Sinne von?
Ja, also reell sozusagen, aber ja, also vielleicht einfach in einer anderen Epoche sozusagen.
Ja, du kannst natürlich auch Menschen spielen. Also du musst nicht immer einen Charakter verändern, der dann nicht mehr menschlich ist. Also es gibt auch durchaus Spiele oder LARPs, da bist du dann Baron von sonst wer,
okay,
oder keine Ahnung, die Magd von dem oder der, ja, Knecht von dem. Und du gehst dann hin und bespielst zum Beispiel so eine richtig schöne alte Villen oder so. Dann kommst du in diese Villa rein als Gast und hast dann ein gewisses Setting, was du vorfindest, so vom Grundprinzip wie Cluedo.
Ja.
Dann hast du eine Situation und musst versuchen, die über bestimmte Handlungen und, ich sag mal, Erforschungen innerhalb dieser Villa herauszufinden, was, ja, genau ist passiert und warum und was können wir tun und so weiter.
Okay.
Dann bist du halt weiterhin Mensch, kannst ganz normal miteinander reden, also angelehnt an diese Zeit halt, mhm, da sagt keiner, ey Alter, was ist hier los, sondern dann würde schon so entsprechend gesprochen,
ja,
werden.
Ja, etwas althergebracht, hochgestrochen, wie auch immer man das bezeichnen möchte.
Wobei,
ja,
da zum Beispiel bin ich ganz ehrlich, da, das ist ein hartes Stück, also da bin ich zum Beispiel überhaupt nicht so für diese ganze Sprachgeschichte in dem Setting zu halten.
Ja.
Da ist es wahrscheinlich einfacher, wenn man mal auf so eine Taverne geht. Also als ganz Anfänger. Ja. Es gibt verschiedene Tavernen.
Ja.
In Köln, glaube ich, gibt es sowas. Ich meine, das heißt Katakomben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da kann man dann halt hingehen und man zieht sich zum Beispiel wirklich einfach nur eine Leinenhose an und ein Hemd.
Okay.
Es wäre eine Investition von...
Also man
von,
ist noch so halbwegs straßentauglich auch.
Genau. Es wäre jetzt halt nicht... Also wäre eine Investition von vielleicht 50 Euro oder so. Ja. Das wäre jetzt ein relativ guter Einstieg. Dann würde man da hingehen und quasi in dieser Taverne sitzen und sich mit anderen Leuten unterhalten. Bei einem Bier aus einem Humpen. Mhm. So, und dann halt ins Spiel kommen, irgendwie, ohne dass man sich schlägt, ohne dass man großartige Story hat, ohne dass man, ja, großartig was erreichen muss, sondern man unterhält sich nur so in dieser Sprache von damals.
Okay.
Also das habe ich so verstanden bei Leuten, ich war noch nie auf so einer Taverne, aber sowas gibt's wohl.
Du gehst immer rein in die Schlacht sozusagen.
Ja, also ich habe das Glück, dass halt relativ viele Leute von denen, die das halt machen, in diesem Freundeskreis, wo ich dann quasi so reingerutscht bin, sind und die alle in der Nähe sind.
Ja.
Das heißt, wenn man eine Convention hat und das irgendwie ein interessantes Ding ist, dann spricht man sich kurz ab, hör mal, habt ihr da Bock drauf, wollt ihr da hin? Habt ihr Zeit, habt ihr Geld, mhm, ne? Das ist ja immer die Sache. Und dann entweder man muss sich noch eine Klamotte machen oder man hat schon was.
Ja.
Und wenn man so den Keller betrachtet, den ich jetzt als meinen bezeichne, eigentlich ist das nicht meiner, sondern der von meiner Mutter, aber das merkt man nicht mehr so wirklich, dann hat man irgendwann für alles was. Also, ja, weiß ich nicht, das ist so Sammelleidenschaft irgendwann. Man hat für alles irgendwie was im Schrank oder man kennt jemanden, der was hat und so. Und deswegen, wenn man mal was Neues ausprobieren wollen würde, müsste man wahrscheinlich seinen Fundus gar nicht mal so sehr erweitern.
Ja. Solange man jetzt nicht, ich sag mal, von Mittelalter oder Mittelalter mit Fantasy in Endzeit wechselt. Also
gut, also da muss man schon was Neues komplett,
ja, klar,
machen.
Logisch.
Ich kann jetzt nicht mit meiner, weiß ich nicht, mit meiner Rüstung hinlaufen und sagen, ah, guck mal, Endzeit.
Ich mache ein paar Löcher und ein bisschen Rost dran. Ja.
Gut, Löcher und Rost sind tatsächlich dran, weil ich eigentlich immer so die so untotes Fleisch spiele. Also das ist halt so eine Legion quasi da.
Ja, okay.
In diesem Setting, was das Conquest ist, halt eine der größten Veranstaltungen. Das kann man auch mal googeln und sich mal ein paar Bilder angucken. Das,
ja,
ist
ich glaube, wir verlinken das mal auf der Seite, genau dann.
Das ist schon sehr beeindruckend. Also auf diesem Conquest laufen, ich glaube, 8000 Leute rum.
Okay. Und alle in Verkleidung?
Nee, nicht alle. Also ein paar davon sind halt Händler, ein paar davon sind Organisatoren oder Spielleitung, also SL, Spielleitung oder irgendwie sowas. Und dann aber, wenn ich es richtig habe, sind das irgendwie 4000 Spieler und 2000 NSCs und der, mhm, Rest ist so dabei. Aber es
dabei,
sind
die so,
ja, 8000 Leute. Ne? Durchaus sind da auch Familien mit Kindern, die dürfen natürlich dann auch nicht an der Schlacht teilnehmen, die Kinder. Es gibt so eine Kids-Town-Geschichte auf diesem Conquest, dann dürfen tatsächlich die Kinder mal in die Schlacht.
Okay.
Und dann geht das untote Fleisch oder wer auch immer mit den Kindern in die Schlacht oder gegen die Kinder in die Schlacht, aber das ist natürlich dann immer
das
so eine Sache von
einfach
super ausspielen, ne?
Ja.
So mega gut ausspielen als Nicht-Spieler und ja. die Kinder gewinnen natürlich immer in irgendeiner Weise. Das ist dann Belustigung für die.
Klar, damit die auch was haben, ja.
Genau, aber es ist schon ganz cool. Also es macht halt auch den Kindern ganz viel Spaß. Die Männer müssen immer ein bisschen aufpassen, das ist immer so Tieftrefferzone.
Ja gut, wenn da halt so Stöpsel mit 1,30 Meter rumrennen, dann ist das natürlich...
Aber die gehen da berstig drin auf, ne? Das macht unfair. Und wir haben jetzt dieses Mal haben wir richtig schöne Bilder davon, die gehen da. Also die spielen das teilweise besser aus als die Erwachsenen. Ja.
Ich glaube, weil Kinder das auch einfach gewohnt sind. Also ich meine, ich sehe das ja bei meinen Kindern, ne? Wie schnell die in Rollen rein und rausspringen. Also es ist schon.
Ja, und diese Fantasiewelt ist kein Problem für die, ne? So, ja, nee. Wir sind jetzt hier, alles klar.
Genau. Ja. Genau. Bei diesen, wir hatten gerade schon mal das Thema Regeln. Gibt es sowas wie ungeschriebene Gesetze? Du sagtest gerade schon, gut, man schlägt sich halt nicht ins Gesicht, was ja schon irgendwie ganz, ganz nett ist, aber gibt es irgendwie. So Dinge, die man einfach macht, damit dieses Spiel auch irgendwie aufrechterhalten bleibt, damit es funktioniert?
Also im Optimalfall ist es halt immer so, dass man eigentlich nur so tut, als würde man dem anderen wehtun und man diese Treffer ausspielt, als würde man tatsächlich so getroffen werden von diesem Streitkolben, Zweihänder, Axt, was auch immer man da als Gegner gegenüber hat. Mhm. Falls ich dir tatsächlich aber wehtue und ich merke, ich habe dir in echt wehgetan, dann ist normalerweise ungesprochenes Gesetz, dass man hingeht, fragt, ob alles okay ist. Ja. Und erst wenn der andere zusichert, okay, ist wirklich alles in Ordnung, dann geht es irgendwie weiter.
Geht man ins Spiel weiter, ja.
Genau. Wenn das dann nicht okay ist, dann gibt es immer irgendwo einen Sunny oder eine Spielleitung, die man eben ranziehen kann, um diese Situation dann zu lösen oder so. Also nicht im Sinne von Streitgespräch führen und wer hat angefangen, sondern wirklich, wenn irgendwas mal ins Auge gegangen ist oder man hat echt einen unter die Nase gekriegt oder unter das Kinn oder so, das tut schon berstig weh, je nachdem, mit was man getroffen wird. Ne?
Logisch, ja.
Ja, dann gibt es verschiedene Spielregeln, die dann entweder Kopftreffer erlauben oder nicht erlauben. Wenn sie erlaubt sind, ist ein Helm empfohlen, weil auch wenn es dann oft nicht mit Absicht passiert, das kommt dann schon mal vor, aber es kommt halt genauso vor, wenn du keine Kopftreffer eigentlich haben darfst.
Ja.
Nur die zählen dann nicht. Also wenn ich dir aus Versehen einen Kopftreffer gebe und es ist im Regelwerk, dass es keine Kopftreffer erlaubt sind, dann darfst du die ignorieren.
Okay, das heißt, es wird quasi im Spiel sozusagen ausgeblendet. Ich würde dann jetzt nicht zu Boden gehen und sagen, oh, ich bin aber doch noch nicht ganz tot, sozusagen.
Ja, genau. Also du würdest dann halt schon, also wenn es dich wirklich echt getroffen hat, ich sag mal, der zieht jemanden einen Pfeil auf seinem Bogen auf und der trifft dich. Die sind natürlich nicht, also es ist kein Jagdpfeil oder so, das sind nicht diese Spitzen, sondern die sind dann bestimmt abgedämpft und mit so wie so Pömpel irgendwie.
Ja, okay.
So wie so ein Regentropfen sieht das aus, aber halt auch so hartgummimäßig.
Ja.
Oder vorne mit einer flachen Spitze mit Schaumstoff dran und so. Ist eigentlich schon so konzipiert, dass es nicht krasse Verletzungen gibt. Aber man muss halt trotzdem immer gucken, dass man nicht auf den Kopf zielt eigentlich. Nur man kann halt auch runtergehen, das Gegenüber oder irgendjemand lenkt den Pfeil ab. Es kann immer passieren.
Ja.
Und wenn ich dir jetzt tatsächlich damit wehtue und du gehst zu Boden, kann es natürlich sein, dass du das gerade super geil mitspielst und so tust, als hättest du diesen Kopftreffer echt kassiert. Da muss ich eben gucken, als jemand, der geschossen hat, ist das jetzt derjenige als Person oder ist das der Charakter, der gerade Schmerzen hat?
Das heißt, ich gehe dann einmal kurz so aus meiner Rolle raus und sage immer, Thomas, alles in Ordnung?
Genau, also es gibt da dieses IT, das ist deine Rolle, die du spielst und es gibt dann OT, also IT heißt In-Time und OT heißt Out-Time. Also das OT ist in dem Falle bei mir Luisa und IT ist dann meistens Kaira, also eine Söldnerin, sowas in der Richtung wie eine Soldatin halt. Und wenn ich als Kaira Schmerz habe, ist das eigentlich scheißegal. Dann ist es halt im Spiel und alles ist in Ordnung und ich spiele das halt aus. Wenn ich aber als Luisa Schmerz habe, dann will ich, dass da auch jemand nachguckt. Also das ist nicht so, dass ich dann sage, ja komm, ist egal, weil ich habe ja zu leiden. So, dann würdest du halt hingehen und sagen, komm mal, ist alles in Ordnung. Und erst wenn ich dann sage, ja, ist wirklich alles gut, dann geht's halt weiter.
Ja.
Ja.
Okay, also es gibt auch so eigene Vokabularien, eigenes... Sozusagen auch das ganze Ding hat auch quasi eine eigene Sprache, ne? IT, OT, SL und
Ja, genau, es gibt ja dann Abkürzungen, ne? Weil man verständigt sich meistens dann halt mit Leuten, die das sowieso auch kennen, diese Geschichte, dieses Hobby. Und dann braucht man es nicht mehr großartig erklären. Aber es sind alles auch Sachen, wenn man das ein-, zweimal gehört hat, dann weiß man das. Es gibt natürlich auch Abkürzungen oder irgendwelche Namen oder Bezeichnungen, die dir dann sofort was sagen müssen. Da habe ich aber auch noch nicht so den Bogen raus. Also dafür mache ich es nicht intensiv genug, um dann zu sagen, ich weiß jetzt sofort alles, was hier irgendwie an Abkürzung geht. Mhm. Natürlich, also die Spielleitung ist auf so großen Veranstaltungen und die Organisation und Koordination, das sind da diverse Menschen, die sind immer mit Funkgeräten verbunden. wenn die dann irgendwelche Kurzcodes haben oder so, keine Ahnung, so wie bei Aldi. Einmal die 14 an die Kasse 4.
Ja.
Das weißt du nicht als Außenstehender, aber das sollst du ja auch eventuell gar nicht
wissen.
Richtig. Ja, sowas. Aber das weiß man dann halt auch oft sowieso nicht.
Ja,
ja, und dann gibt es halt, ja, wenn du dich damit beschäftigst, immer so ein paar kleine Abkürzungen, Insider, wie man das nennen will, die man dann relativ schnell raus hat.
Okay. Gibt's was so Live-Action-Rollenspieler alle irgendwie gemein haben? Also irgendwie, ja, irgendwas, wo man relativ schnell dann auch drauf kommt, ach guck mal, der macht das eigentlich auch? Also so.
Also man merkt es relativ schnell. Also natürlich im spätesten Falle, wenn man auf so einer Veranstaltung aufeinander trifft.
Klar.
Aber zum Beispiel auch, wenn es auf irgendwelchen Geburtstagen gibt und man erzählt davon, dass man das macht, weil irgendwie kommt man immer auf das Hobby, auch so mit Leuten, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Oder man ist halt auch oft super stolz auf das, was man da gebaut hat. Die Rüstung, das Schwert, die Keule, weiß ich nicht, sowas, das Schild oder das Make-up oder irgendjemand hat das auf Facebook gesehen oder so. Man kommt immer irgendwie drauf.
Ich meine, so sind wir ja drauf gekommen. Ne? Ich habe Fotos von dir auf Facebook gesehen und habe gesagt, hey, das ist ja cool. Ich wusste, dass es das gibt, aber ich kannte niemanden, der es macht. Lass mal drüber quatschen.
Ja.
Wie viele Menschen machen das? Also wenn man jetzt mal so von Kalka aus sozusagen Kreise zieht, wo gibt es die nächsten? Also sind das
Kleve.
Kleve, okay.
Und ja, also ich sage jetzt mal, fasziniert davon sind einige, aber das wirklich machen oder so, oder so, dass sich mal eine Gelegenheit bietet, dass man sowas mal mitmacht, ist halt nicht oft. Deswegen geht es halt in so Veranstaltungen, außer es sind halt diese großen Veranstaltungen, wo freie Anmeldungen und so sind, geht es halt oft nur, ich sag mal, über Vitamin B.
Ja.
Und dann, nur darüber bin ich ja auch quasi da reingekommen. Also die kleinen Veranstaltungen sind halt oft so, dass die Leute ausgesucht sind, die da hinkommen, weil die Leute, die das organisieren, auf jeden Fall sicherstellen wollen, dass es eine schöne Veranstaltung wird. Und wenn du dann da 40 Leute hast, 20 davon sind oder 25 sind davon irgendwie Spieler und 15 NSCs, da musst du halt schon gucken, dass du die Leute zusammen hast, wo das funktioniert.
Ja.
Aber was LARPer an sich gemein haben, ist, dass sie meist, also zu 99% ultra hilfsbereit sind. Mhm. Also wenn du jetzt wirklich als Frischling, sag ich mal, in so eine Gruppe kommst und du sagst wie ich habe nur dunkle Schuhe, also dicke schwarze Schuhe dabei und eine Hose und ein T-Shirt, dann kommt aus irgendeiner Ecke, kommt irgendwas geflogen. Hier, ich habe noch das, ich habe noch das, ich habe noch das, ich habe noch das. Du musst halt nur nachher gucken, dass du die Sachen wieder zurückbringst.
Okay.
Aber es würde, glaube ich, bei LARPern, also bei relativ wenigen Menschen, außer diese Grundsympathie stimmt halt überhaupt nicht, aber das
was
hat man
immer
ja
haben kann, ja,
im Fußball oder Volleyball oder was auch immer, dann hat man eigentlich immer im schnellsten Falle Hilfe. Ja, oder man hilft sich anständig irgendwie gegeneinander. Ich kann meine Rüstung nicht komplett alleine anziehen. Ja, der andere aber auch nicht. Also hilft der mir, ich helfe ihm und dann sind wir beide angezogen.
Okay.
Ist besser, als wenn sich da jeder einen abbricht. Und nicht jeder hat halt irgendwie einen Knappen oder einen Knecht oder irgendwie sowas, der den dann bespielt, um den anzuziehen.
Okay, das heißt also, es gibt jetzt quasi nicht nur sozusagen dich in deiner Rolle, sozusagen als, naja, ich bin jetzt mal, keine Ahnung, Ritter Dirk, genau, Ritter Rost. Ich gehe jetzt mal irgendwie hin, habe mein Kostüm, sondern ich kann auch sagen, ich bin jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich begebe mich sozusagen irgendwie in die Dienste einer anderen Person und spiele dann quasi sozusagen mit der zusammen.
Also es gibt schon so ein gewisses Hierarchiesystem, ne? Also auf diesem Conquest mehr, also auf diesen Großveranstaltungen mehr, Drachenfest oder so ist auch noch so was Großes, als auf diesen kleineren Geschichten. Aber es ist eigentlich schon angelehnt an dieses Militärische dann. Also ja, auch im Mittelalter oder auch bei diesen Bunkergeschichten. Das ist ja halt alles nach einer gewissen Reihenfolge. Und meistens, wenn es dann irgendwelche NSCs betrifft, ist es so, dass dann halt intern die Absprache mit den NSC bzw. den Spielleitungen gab, wer wäre denn dafür geeignet?
Mhm.
Also es gibt immer, um das mal eben zu beschreiben, wie das beim Conquest läuft, es gibt VBs, also verantwortliche Betreuer,
ja,
die sind für eine gewisse Garnison Leute abgestellt. Also es gibt halt einen für das untote Fleisch und dann gibt es einen, keine Ahnung, für das schwarze Eis und einen, ne? Also die betreuen diese einzelnen Einheiten.
Mhm.
Und mit denen werden dann zum Beispiel, wenn irgendwelche Rollen gesucht werden, jetzt war dieses Jahr war es so oder für dieses Jahr war es so, dass noch Loyals gesucht worden sind. Das ist ja dann der Titel dieser Person. Loyal Earn of sonst wer. Ja, und die mussten dann durch so eine Art Gewandungscasting, Also du kannst im Lab eigentlich immer nur das darstellen, was du darstellen kannst. Mhm. Also ein Drachenreiter wäre jetzt relativ schwierig, weil es gibt keine Drachen.
Okay, so. Es sei denn, ich habe da irgendwie besondere Geschicke und baue mir was.
Oder eine sehr garstige Schwiegermutter, genau.
auch eine Idee.
ich sag jetzt mal so, wenn du wirklich 2 Meter irgendwas groß bist, dann kannst du sehr, sehr schlecht einen Zwerg verkörpern.
Ja.
Ja, wenn du jetzt, von Geburt an irgendwie dein Gewicht nicht wirklich vergrößert hast oder so und dann halt super, super dünn bist, musst du echt was an Klamotte tragen, damit du als gewaltige Person dastehst.
Ja.
Und so ein Loyal ist halt schon was Beeindruckendes. Also die sind schon respektheischend, sowohl für die eigenen als auch für die Spieler.
Ja.
Sowas musst du halt darstellen können.
Also ein Loyal, was ist das irgendwie, gibt es da eine Analogie zu aus dem
Ja, also bei uns ist das halt also im untoten Fleisch, also bei Baron Bay, so heißt dann diese Einheit in dem Sinne, da gibt es die Laird, das ist sozusagen, ja, ich würde jetzt mal sagen, die Herzogin oder sowas, also die Königin.
Okay.
Ja, dann gibt es die Nobles, die stehen da drunter.
Ja.
Die sind dann so die einzelnen, ich sag mal, Fürstentümer, Fürstenanführer.
Ja.
Dann gibt es die Loyals, die haben in dem Sinne keine Macht, aber die sind bedeutende Personen, also die können schon auf dem Schlachtfeld einiges hermachen. Die haben auch meistens Squires, also Knechte dabei.
Ja.
Zwei oft an der Zahl. Und dann kommen eigentlich diese einzelnen Einheiten. Dann kommt die schwere Infanterie, die mittlere Infanterie, die leichte Infanterie. Das ist halt so nach dem Rüstgrad.
Ja.
Leichte Infanterie hat kaum bis keine Rüstung.
Mhm.
Die mittlere Infanterie logischerweise etwas mehr. Und die schwere Infanterie ist halt, also bei uns, glaube ich, geht da kaum jemand unter 25 Kilo Rüstung aufs Feld.
Okay.
Also sie sind halt schon sehr, sehr stark gerüstet. Können dann auch jetzt nicht so diese, ich sag mal, diese agilen Sachen. Die leichte Infanterie geht halt oft irgendwelche Leute, ich sag mal, einsammeln. Das heißt dann irgendwie plänkeln. Dann gehen die in kurze Scharmützel und sind dann wieder zurück. Weil das untote Fleisch als NSC stirbt dann. Also du wirst dann wieder erhoben und gehst dann zu einem gewissen Punkt und kriegst dann mehr oder weniger ein neues Leben. Denn als NSC spielst du oft eine Übermacht.
Mhm.
Aber du bist halt nur 40.
Ja.
Und du spielst aber 400 Leute.
Okay.
Und das musst du halt irgendwie darstellen. Wenn der Mensch dann tot ist und da liegt, dann, also tot, ne, in Anführungszeichen, aber wenn der Mensch dann da liegt und liegen bleibt, kann der ja nichts mehr machen.
Ja, klar.
Und deswegen gibt es dann so eine Art Aus-Symbol für dich, dass du quasi raus bist aus dem Spiel, das heißt aus-Xen.
Ja.
Also entweder du hältst die Waffe verkehrt rum hoch, dass jeder sieht, okay, der ist raus, oder du machst halt wirklich ein X mit den Armen. Dann gehst du zurück zum Banner, zu diesem dieser riesen Fahne, die wir dann haben. Und da wird dann über einen bestimmten Prozess mit diesem Klerus, also über Glauben und die Kraft finden aus der Knochenkönigin auf dem Conquest für uns, dann wirst du quasi wieder neu geboren oder zusammengesetzt und dann kannst du wieder los.
Alles klar.
Und die schwere Infanterie hat halt natürlich wesentlich mehr Rüstungspunkte durch die viele Rüstung halt. Aber die haben dann auch oft eine ganz andere Funktion. Die werden dann als ich sag mal, Wellenbrecher irgendwo reingeschickt oder die gehen dann wirklich als Block oder Zug oder Keil oder wie man das auch immer nennen will, in diese Menge Menschen und zerstreuen das so ein bisschen. Die haben halt eine, ja, fast schon militärische Korrektheit und dann geht das rein, ne?
Ja.
Und dann haben die Spieler auch sehr viel Respekt davor.
Also du sagtest gerade bei der Conquest, also dieser großen Veranstaltung, sind das 4.000 Leute, die da
Spieler.
So 4.000 Spieler, also insgesamt waren es 8.000, glaube ich.
Genau, ne, so also mit, ja, so um den Dreh, ja.
Ja, okay. Wie lang geht sowas? Also so eine Schlacht oder also die ganze Veranstaltung ist ein Wochenende oder?
Nee, also die dauern schon etwas länger. Die meisten Leute sind irgendwie eine Woche da, aber es geht dann so von Mittwochnachmittag bis Sonntag. Also Sonntag ist dann zusammenpacken und abreisen, da passiert eigentlich nichts mehr. Es geht dann Samstagabends, ist dann meistens eine Endschlacht in dem Sinne, also eine Schlussschlacht.
Mhm.
Nicht im Sinne von jetzt danach sind alle tot und irgendwie das wird alles neu aufgesetzt, sondern über diesen Samstag entscheidet sich halt in verschiedenen Schlachtenszenarien, was genau passiert jetzt im nächsten Jahr, weil dann wird das halt weitergespielt.
Okay.
Und so diese Handlung Conquest hat halt noch verschiedene Nebenstränge, das dann wieder mit einfließt. Also es ist relativ, wenn man einmal drin ist, relativ simpel, aber um das jetzt alles zu erklären und so, aber es gibt noch verschiedene andere Conventions, wo Dinge passieren und erspielt werden, die einen Effekt haben auf das Conquest.
Mhm. Also die dann sozusagen vorbereitend sozusagen dafür sind, Ja, okay. Und so eine Schlacht selber, also weiß ich nicht, wie fängt man dann an, morgens um um neun treffen sich alle oder wie muss man sich, also wenn man, ich bin jetzt NSC, wie stellt sich das für mich dar? Also
du hast schon so eine Art Schichtensystem auf diesen Großcons, ne? Dass du halt sagst, dass die Spielleitung sagt, wir brauchen um 9 Uhr Leute, entweder die sagen eine Anzahl oder die sagen, oder es ist dann festgelegt, welches Lehrdom, also welche Gruppe rausgeht, das ist schon eine Art Schicht, die du dann hast und es gibt Bereitschaft und es gibt auf jeden Fall, also Schicht. Mhm. Und es kann durchaus mal sein, dass eine Bereitschaft mit sofortigem Ausrücken ist, obwohl du eigentlich, ich sag mal, zu 80% gerüstet und fertig im Lager sitzen würdest normal, ja, oder an einem bestimmten Punkt sitzt und wartest. Als NSC wartest du relativ viel. Ja, weil man halt immer darauf warten muss oder wie weit die Spieler halt sind. Du kannst ja nicht einfach mitten aus dem Wald preschen, wenn die dann gerade noch irgendwas machen.
Ja, klar.
Soll ja schon eigentlich deren Geschichte so gespielt sein. Ja, wir waren jetzt, glaube ich, irgendwann mal um 9:30 eigentlich Bereitschaft. Mhm. Und 9:05 hieß es, okay, alles klar, wir müssen raus. Ja, gut, dann kaust du dein Müsli schnell zu Ende und gehst dann halt raus. Und dann waren wir 2 Stunden irgendwie Bereitschaft, also aber im Einsatz.
Ja.
Und danach begann 2 Stunden Schicht.
Dann bist du 4 Stunden im Schlachtfeld.
Genau, so ungefähr, zumindest unterwegs. Ne? Manchmal passiert halt nicht viel, wenn du gerade relativ viel gemacht hast auf dem Schlachtfeld. Die Spieler sind halt nicht in dem Sinne unsterblich, sondern die müssen sich dann, wenn die Verletzungen erlitten haben, heilen lassen oder weiß ich nicht, haben halt auch teilweise Angst. Ne? Du bist, wenn du nur dein eigenes Leben hast und dir steht eine Übermacht an Untoten entgegen, rennst du dann nicht fröhlich grinsend rein und sagst, lass mal gucken, was passiert.
Ja, genau, weil sonst ist das Wochenende im schlimmsten Fall gelaufen.
Genau, also wenn dieser Charakter tot ist, dann ist dieser Charakter tot.
Ja.
Dann muss der Spieler sich tatsächlich einen neuen Charakter machen.
Okay.
Oder er hat halt einen anderen dabei.
Also Kostüm B sozusagen.
Genau, ja. Also ne, ich weiß nicht, sie verwenden sicherlich auch Teile wieder. Es ist nicht so, dass der dann kontrolliert wird, ob der die gleiche Unterhose anhat wie vorher oder so.
Das gleiche Schwert oder was auch immer. Ja, genau.
Also es soll halt aber schon dann was anderes eigentlich sein.
Ja, damit es auch irgendwie ein bisschen funktioniert, weil sonst geht ja wahrscheinlich jeder rein und sagt, ja komm, was soll
das? Ja, dann würde das so eine Gefahr geben von Eternity Gefühl.
Ja,
so.
Kann nichts passieren, ist eigentlich egal, was passiert. Ich kann ja machen, was ich will.
Genau, und dann geht halt auch also wir nennen die dann Hemdchenhelden, also ein Typ in Leinenhose und Hemd, geht dann halt auch volles Met in unsere Schwere rein und das ist ein Blechhaufen, also da magst du nicht gegenspringen, ehrlich nicht.
Okay.
Und sowas wird dann halt einfach unterbunden quasi. Und die Spieler spielen das aber auch tatsächlich teilweise so, dass sie wirklich Angst haben. Die haben teilweise echt, also OT, die Menschen an sich haben echt Angst teilweise. Ja. Dann gehen die natürlich nicht auf Schlachtfeld. Was, wenn du dir in die Hose machst, gehst du nicht auf Schlachtfeld.
Nee, klar.
So. Und dann hast du als NSC nicht viel zu tun. Dann guckst du halt ein bisschen imposant oder machst dann irgendwelche Schlachtenübungen. Dann gibt es halt teilweise so Sachen wie Formationslauf oder so, dass du dann Aufstellungen übst. Aber das sieht halt beeindruckend aus.
Ja.
Ne? Wie so eine Wachablöse vor dem Buckingham Palace oder so. Aber halt in wesentlich bedrohlicher.
Ja.
Nicht in so cool und fancy, sondern schon sehr bedrohlich. Es soll ja alles immer bedrohlich sein oder für die Spieler eine Bedrohung dann darstellen.
Ja.
Die sie dann lösen müssen, ja.
Klar.
Sie sind ja die Guten.
Wenn ich jetzt mal bei so ein paar Conventions war und da nicht Spielercharakter gewesen bin, wie werde ich denn dann Spieler?
Indem du dir ein Spielerticket kaufst.
Ah, okay. Das heißt, es gibt unterschiedliche Tickets also, sozusagen, mit denen ich an so einer Veranstaltung teilnehmen kann.
Genau, das ist halt auch eine Preisgeschichte oft. Als NSC einzusteigen ist oft wesentlich preiswerter, weil die halt gewisse Anzahlen an NSCs brauchen, um eine Veranstaltung, ich sag mal, am Laufen zu halten.
Ja.
Du kannst nicht mit 12 NSCs 1000 Leute bespaßen.
Das macht irgendwie keinen
wird
Sinn.
Zumindest sehr, sehr, sehr schwierig. Und deswegen wird das so ein kleines bisschen attraktiver gemacht, dass du weniger oft bezahlst für ein Ticket, als wenn du als Spieler das eins kaufst.
Ja, was kostet sowas? Also wenn man jetzt sagt, würde ich ganz gerne mal machen und ja, vielleicht kenne ich auch 1-2 Leute, die mir was leihen können.
An Klamotten meinst du? Ja,
ja, genau.
Ach, es gibt da, also ich glaube, das Conquest startet in der ersten Staffel NSC, ich meine bei 30 Euro.
Okay, das ist ja erschwinglich.
Ja, also es ist an sich, also bis auf die Klamotte, eigentlich nicht so das teure Hobby. Wenn du, also Spielerkarten sind halt relativ teuer oft. Mhm. Ne?
Über welche Preise redet man da? Also
oh, das weiß ich gar nicht so genau, weil ich noch nie eine Spielerkarte gekauft habe.
Ja.
Aber die sind schon immer relativ, also die sind schon, finde ich persönlich, relativ teuer.
Also wir reden dann irgendwie über irgendwas Dreistelliges sozusagen.
Ja, sind schon irgendwie, also für diese Großcons kannst du schon, glaube ich, 100 Euro oder mehr, 120 Euro irgendwie so ansetzen. Ich habe zumindest solche Preise schon gesehen. Es gibt dann auch nachher bei verschiedenen Facebook-Gruppen oft so eine Art Ticketbörse, wenn dann einer doch nicht kann oder sonstiges.
Ja.
Ja, an sich, wie gesagt, also man, ja, das Teure an sich sind oft die Klamotten.
Ja.
Und als NSC halt, wie gesagt, einzusteigen ist relativ easy, weil du teilweise Sachen geliehen bekommst, aber halt dann über Vitamin P. Mhm. Ne? Und das ist halt oft auch die preisgünstigere Variante. Aber es gibt durchaus Leute, die wechseln das. Also du musst nicht immer NSC sein, du musst nicht immer Spieler sein.
Ja.
Ich habe jetzt dieses Jahr auf dem Conquest jemanden witzigerweise wirklich in der Schlachtreihe gesehen, gegenüber. Also der war früher, letztes Jahr in unserer Einheit und stand jetzt wirklich genau gegenüber auf der Spielerseite.
Okay.
Ja, und dann ist es eigentlich ganz lustig, weil dann kennst du diese Person schon und versuchst du dich so ein bisschen, ja, anzustacheln, zu bekatzen, irgendwie so, dass man da miteinander Spiel generiert, weil man auch schon weiß, ein bisschen, wie man mit dem umgehen kann.
Ja, klar.
Sonst ist man immer am Anfang so ein bisschen vorsichtig.
Man muss sich so ein bisschen ausloten, wie reagiert der andere, wenn ich jetzt hier ein bisschen mal sozusagen das Schwert in die Höhe recke oder solche Geschichten mache, ja.
Genau, ja. Ja, auf den kleinen Cons ist es halt oft so, dass es über irgendwelche Einladungen läuft. Also wenn du da nicht bekannt bist oder dich jemand kennt, der die Veranstalter kennt, dann kommst du auf so kleine Cons nicht so wirklich drauf.
Ja, ne? Also kleine Con heißt, wie viele Menschen, also große Con haben wir ja gesagt, sind 8000 Leute, kleine Con sind?
Ja, also es gibt halt auch welche, da sind nur 10 Leute.
Okay.
Und dann gibt es also 40 oder 50 oder vielleicht 30 Leute, ist dann so kleine Con.
Okay.
Mittelgroß sind irgendwie 100, 200, 300 Leute und dann geht das halt aufwärts. Ne? Okay. Also dieses Conquest und ich glaube das Drachenfest sind ähnlich, also glaube ich, ähnlich groß. Das ist halt schon so die Oberklasse an.
Ja. Ist das dann relativ, also eigentlich deutsch oder schon internationale Geschichte?
Nö, da laufen Franzosen rum, da laufen Dänen rum, da laufen, weiß ich nicht, Belgier rum. Im Normalfall spricht man da irgendwie Deutsch, aber wir hatten das jetzt auch relativ viel in der Schlachtreihe, dass wir so einer Franzosengruppe gegenüberstanden. Und dann kam dann so, in English please. Und dann musst du diese Hassrede, die du da gerade gehalten hast, auf die und wen auch immer sie kannten und wo auch immer sie herkamen, musst du dann eben so auf Englisch rüberbringen.
Okay,
aber
das
wir haben
kann
schon,
auch witzig sein, oder?
Ja, wir haben schon ein paar Leute, die das sehr, sehr geil machen. Also gerade so diese Hassprediger, da musst du irgendwie für gemacht sein. Also Hassprediger hat jetzt so einen negativen...
aber, das ist jetzt halt eine Doppeldeutigkeit. Aber,
ja, genau, aber so diese Leute, die dann das, die Leute, also wirklich die Menschen so anstacheln und sowas, da musst du schon irgendwie für gemacht sein. Weil du musst das so gestalten, dass die Leute tatsächlich denken, boah ja, geil, jetzt aber so richtig.
Ja, also das ist sozusagen, ich weiß gar nicht, ist der Begriff auch richtig, immersiv ist, also dass man quasi sozusagen sich wirklich in der Handlung sozusagen hineinversetzt fühlt. Also
ja, genau.
Das ist ja letztendlich das, was es dann auch ein bisschen ausmacht, ne?
Genau, ja. Also du hast schon irgendwie den Eindruck, dass du da in diesem Setting bist, ja.
Ja.
Ja. Also kommt darauf an, wie sehr man sich darauf einlassen kann und möchte auch. Ich glaube, das liegt immer so ein bisschen an der Möglichkeit der Fantasie von den Leuten. Ne? Schwierig ist es halt irgendwann, wenn du die Leute nur mit deren IT-Namen kennst.
Ja.
Oder nur die OT-Namen kennst. Also dann stehst du auf dem Feld und dann ruf ich rüber zu dir, ey Dirk, komm mal her. Also der andere weiß ja jetzt nicht, ob du wirklich OT oder IT-Dirk heißt.
Ja.
Aber für dich ist das dann, wenn du jetzt gerade im Spiel bist und ich nenne deinen OT-Namen, ist es wahrscheinlich ein bisschen unschön, weil dann ist so ein Plop irgendwo. Ne? Also man versucht schon irgendwie, sich irgendwie die IT-Namen und die OT-Namen zu merken. Mhm. Bei manchen Leuten weiß man die echten Namen gar nicht, die kennt man nur in dem IT-Namen.
Ja.
Oder man erkennt die Leute nur in Klamotte, das ist auch super geil. Dann kommst du irgendwie auf den Geburtstag und alle Leute sind da und dann guckst du den an und denkst, irgendwoher kenn ich dich. Ich weiß es nicht. Und dann siehst du ein Bild von dem auf Facebook, ach, jetzt, Mensch.
Ja, genau.
Schon stundenlang
der Ork von letzte Woche, ja.
Ja, ich meine, gut, Ork ist immer schwierig, die haben halt Masken auf,
ja,
und
okay,
so. Ne?
Klar.
Das ist dann immer so ein bisschen, aber Wenn du die wieder erkennst, war sie nah dran. Ja. Also das,
war er vielleicht einfach nur grün geschminkt. Ja.
Obwohl die Ork-Spieler sind oft, also nach der Erfahrung, die wir haben, auch sehr, sehr geile Spieler. Die machen das richtig geil oft. Das ist natürlich auch echte Hingabe, ne? Diese Klamotten, die da teilweise zusammenschustern. Es ist jahrelang, wochenlang, weiß ich nicht, zusammengearbeitet, einzelne Teile dran genäht, dran geflickt, dran gestickt, nochmal wieder rumgeranzt. Also ranzen heißt irgendwie kaputt machen oder voll schmoddern oder sowas. Ja, das ist schon, also du siehst schon Klamotten, wo du denkst, okay, ich stehe hier in Sack und Asche. Und okay, alle anderen, die damit nichts zu tun haben, sagen dir, boah, wie geil ist denn deine Klamotte? Und du so, na, es gibt so viel Schönere.
Ja, es gibt, ja. Also mit den Kostümen, also ich bin grundsätzlich frei, ich sag mal, zu machen, zu bauen, zu kaufen, was ich will. Hauptsache, es passt halt irgendwie ins Setting rein, oder?
Genau, also du kannst dich entscheiden, ob du das halt kaufst. Manche kaufen halt den Grundstock und modifizieren das Ganze dann. Das ist oft das Einfachste, sag ich mal so, aber es macht auch einfach manchmal keinen Sinn, sich Sachen selber zu machen. Es gibt dann so Shops, wo du das Ganze kaufen kannst, dein Lab-Shop, Mytholon, keine Ahnung, diverse Dinge. Da kannst du dann sowohl Rüstung als auch Polster, also Gambisons oder sowas, wo die Rüstung dann draufkommt, damit deine Haut nicht leidet oder wirklich okay, Druckstellen.
So ein Unterkostüm sozusagen.
Genau, so eine wattierte Jacke oder sowas ist das dann. Oder du kaufst halt wirklich eine Leinenhose und ein Hemd und manchmal gibt es die dann im Sale und warum soll ich mir einen Mantel selber nähen, der dann im Sale 20 Euro kostet? Ja. Bis ich losgegangen bin in Holland auf dem Stoffmarkt, gemessen habe, wie viel Stoff ich brauche, ein Schnittmuster habe, das ausgedruckt, das geschnitten, das an die Wand getackert, das sonst wie zusammengelegt, mir alles genäht habe, kann ich wirklich besser mir einfach für 20 Euro so ein Ding bestellen und dann halt modifizieren.
Ja, klar.
Also für den Untod sowieso immer. Es müssen mindestens Löcher und Dreck rein.
Sonst ist man ja sozusagen gerade erstmal ein bisschen frisch tot, ja.
Genau, also es gibt halt auch so eine gewisse Hemmschwelle. Eine Freundin von mir macht sehr, 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 sehr viele Sachen selber und sehr, sehr, sehr geilen Kram. Mhm. Und wenn du das halt selbst gemacht hast und dann hast du dieses, oh, ich hab's geschaffen und dann musst du es kaputt machen.
Ah.
Das ist wirklich oft brutal, ne? Ja, aber für den Untod oder weiß ich nicht, die Pestilenz ist halt so mit allen Krankheiten der Welt irgendwie geschlagen, angesteckt, ekelig. Ja. Da kannst du nicht in einer Satinrobe durch die Gegend laufen und sagen, ach, ihr Feen, ist das hier schön. Sondern,
genau, und das ganze Gesicht voll Warzen geschminkt.
Ja, genau, also das muss halt dann nicht, halt irgendwie auch so passen. Ne? Und also kaufen ist immer mit das Einfachste, aber auch oft sehr, sehr teuer.
Ja.
Also es gibt sehr, sehr geile Handwerker, ne? Da stehst du neben und du weißt nicht, wie ein Mensch sowas schaffen kann aus Leder, aus Metall, Wimmerarzt oder sonstige Dinge. Das ist der Hammer. Aber natürlich auch relativ kostspielig, ne? Ich meine, deutsches Handwerk und so oder weiß ich nicht, dann Niederländer oder so, die das machen. Du willst die, also du musst die Leute natürlich bezahlen.
Ja, klar.
So, und das ist auch sein Geld teilweise, also es ist echt wert. Nur, das hat nicht jeder so dann das Geld. Mhm. Und dann ist als Alternative oft das Bauen, selber bauen. Oder es gibt dann so eine Art Lab-Flohmarkt, also auch auf dem im Facebook, dass man dann sagt, hör mal, ich habe den Charakter, bespiele ich nicht mehr. Oder teilweise geben die Leute ihr ganzes Hobby auf und dann wird halt dieser Fundus, also alles, was man hat, aufgelöst.
Ja,
und dann hat man dann teilweise das Glück und schießt genau das, was man jetzt haben muss, günstiger.
Mhm. Jetzt sagtest du gerade, man gibt das Hobby irgendwann auf. Wie ist so die Altersstruktur in dem Hobby? Machen das junge Leute, alte Leute?
Also ich habe, wie gesagt, ich habe eine ganz, ganz kleine Wikinger schon gesehen. Super niedlich. Also mit so winzig kleinen Schwertern und so winzig kleinen Schilden. Die sind dann natürlich von ihren Eltern angezogen. Ne? Ja. Die sind dann irgendwie mit bei den Eltern. Aber also sobald du alleine auf so eine Veranstaltung darfst, es gibt halt auf diesen Großveranstaltungen gibt es oft so eine Art Begleiter. Da dürfen auch Minderjährige mit, aber die müssen den Begleiter dabei haben. Mhm. Und ansonsten ist halt 18.
Okay.
Und dann, also ich sage mal zwischen 16 und 18 oft. Aber dann ist das Ende offen. Also so wie du fit bist und Bock hast, du musst dich ja wirklich nicht mit 60 noch batschen gehen. Du kannst ja, also batschen kloppen.
Ist dann kloppen, genau. Ja. Dann sagst du, ich mache vielleicht mal die Magierausbildung.
Genau, sozusagen. Oder du machst einen Heiler hinter den Reihen oder so. Ja. Dann, oder bei uns gibt es halt die Fleischnähe, also nach dem Motto, oh, dir fehlt dein Fuß, Moment, ich habe noch einen. Und dann tun die so, als würden die dir einen annähen und so. Das ist halt irgendwie schick. Das generiert auch viel Spiel, das macht auch echt Bock.
Ja.
Aber du bist nicht, also aktiv Teil der Schlacht im Sinne von, du klopfst dich da volle Kanne.
Ja.
Es gibt bei uns dann auch auf diesen Großveranstaltungen eine Wasserversorgung.
Ja.
dass die Menschen bei 40 Grad und 7 Schichten Klamotten dann nicht draufgehen.
Echt. Ich wollte gerade sagen, bei 35 Grad in einer 35 Kilo Rüstung.
Genau, da gibt es halt
dann relativ ungemütlich.
Da gibt es halt immer Leute, die kümmern sich dann um Wasser, darum, dass du Sauerstoff musst du selber machen,
ja.
Dass du so an Zucker kommst, Traubenzucker, und dann gibt es halt Süßigkeiten, dann wird halt vorher gesammelt, also jeder bringt irgendwie was mit, und dann gibt es so einen offiziellen Wasserzugang, da füllen dann alle diesen kleinen Bollerwagen voll, der ist auch abgetarnt, und dann die Leute, die halt beim Wasser mitgehen, die werden auch nicht...
Abgetarnt heißt, ist nicht als, ich sag mal...
Du siehst nicht, dass es ein Bollerwagen ist, ja, sondern es sind dann irgendwelche Leinen drüber oder ein Fetzen-Ding für Untot oder Farben
halt
von dem Leerdom.
Ja.
Genau, so wie so ein verranzter Karren bei uns.
Ja,
ne?
Genau.
Ja. Das gibt es natürlich auch in hübsch und in schön, aber ja, das ist nicht in unserer Einheit so. Und
ihr seid totes Fleisch, untot.
Untotes
du, also quasi in Anführungsstrichen Zombies. Sozusagen.
Ja, genau, aber nicht diese Klischee-Hollywood-Zombies, sondern.
Nicht die The Walking Dead.
Genau, obwohl die sehr geil sind. Also da muss ich auch noch üben. Sowas will ich nochmal machen. Aber das passt halt, also es ist halt Mittelalter untot.
Ja.
Ne, du siehst halt schon nicht gesund aus so, aber ne, also meistens graue Schminke oder so, die gelblich, fies, eklig, tot, untot.
Okay.
Oft erkennbar durch die weißen Kontaktlinsen.
Ah, okay.
Ne, also wer sie tragen kann, meistens haben die Leute dann irgendwie weiße Kontaktlinsen drin.
Mhm. Wie lang brauchst du, um dich so in dein Kostüm zu werfen?
Also auf der letzten Con habe ich einen absoluten Rekord aufgestellt. Also es kommt auch die Übung, ne? Kommt auch darauf an, wer dir hilft und was du alles ansiehst. Also wenn du komplett alles anziehst.
Also genau,
anziehst.
Vielleicht fangen wir erstmal damit an, was dein Kostüm ist sozusagen.
Also
du hast ja deinen IT-Namen schon genannt. Ich habe ihn jetzt aber gerade...
Kaira,
genau.
Genau. Also wenn ich das jetzt anziehe, was ich auf der letzten Con anhatte, dann kommt als unterste Schicht immer Leggings und T-Shirt oder so ein Sweatshirt, so ein ganz dünnes.
Ja.
Darüber ziehe ich eine Pumphose, also sowas, so eine Sultanhose.
Ja, was so in den Knien dann, also unter den Kniekehlen.
Genau, sowas in der Richtung.
Ja.
Also eine weite Hose, Stoffhose. Dann kommen da so Stulpen quasi drüber aus so ganz grobem Leinen oder was auch immer das ist, so um die Schuhe abzutarnen, weil ich habe halt also Magnum-Stiefel. Das sind wirklich eng am Fuß sitzende Stiefel.
Mhm.
Keine Springerstiefel, sondern aber sehr stabile mit grobem Profil und so, dass du viel Halt hast und aber auch dein Fuß gestützt ist, weil du ohne nach unten zu gucken, teilweise über Stoppelfelder rennst.
Ja.
Und ich hatte einmal alle Sehnen im Fuß kaputt, das muss ich nicht normal haben.
Aber
vom Volleyball.
Okay, kein
Labenfall. Nein, kein
okay.
Labenfall. Nee, und deswegen habe ich halt diese stabilen Schuhe, aber die sehen nicht nach IT aus. Also es ist halt keiner ist im Mittelalter mit diesen Schuhen rumgerannt.
Mhm.
Dann machst du da sowas ein bisschen was drüber, dass man es halt nicht unbedingt sieht.
Ja.
Genau, also Leggings, Sweatshirt, dann diese Pumphose, die Stulpen. Meistens habe ich Knieschoner an, weil wenn du fällst du oft auf die Knie. Und wenn du einmal über Schotter gerutscht bist, das machst du nicht nochmal freiwillig. Und ich hatte halt Glück, dass ich halt Volleyball spiele und dann halt die Schoner einfach genommen habe.
Hat man die
genau, eigentlich ihren Dienst getan hatten für die Halle und dann habe ich die halt aufs Feld mitgenommen.
Mhm.
Die schützen sehr gut. Ist auch wirklich schön, weil wenn du 4-5 Mal auf ein Steinchen auf der Kniescheibe fällst oder so, bist du teilweise raus. Ne? Dann kannst du nicht mehr richtig auftreten. Es tut alles weh, ist alles ätzend.
Klar.
Ja. So, und dann habe ich... jetzt diese Convention mein Gambison an, also die wattierte Jacke, so eine gesteppte wattierte Jacke, die ist, ich sag jetzt mal, 1,5 Zentimeter dick oder so, also ist schon eine relativ dicke Schicht, die ist auch schon sehr warm, wenn du die anziehst, aber gut ist sie immer unter Rüstung.
Ja.
Weil die Rüstung ist natürlich aus Metall oder sonstiges und es gibt immer irgendeine Ecke, die drückt. Und wenn du darunter nicht diese wattierte Jacke hast, es machen Leute, die sind hardcore, die machen das. Ich mach das lieber auf Nummer sicher, weil du kannst dir richtig, richtig wehtun dabei.
Ja,
ne? Oder offene Stellen scheuern oder irgendwas. Das muss halt echt nicht sein.
Das muss nicht sein, ne.
Genau, dann also dieser Gambison darüber. Dann kommt so eine Art, ja, wie Lendenschurz.
Ja.
Da ist mein Einheitensymbol drauf von der mittleren Infanterie. Dann ziehe ich einen Rock an. Nee, erst ziehe ich einen Mantel an. Der ist einfach nur, um den Gambison abzudecken, weil den mache ich nicht kaputt. Da wäre ich schön blöd, ich den kaputt machen würde. Aber den Mantel habe ich halt kaputt gemacht und eingeschmordert und geklort und dann gewaschen und noch mehr kaputt gemacht und so weiter.
Okay.
Dass der halt nach untot aussieht. Der ist dann bis zu den Handgelenken lang, Ärmel lang und dann halt eben fast bodenlang. Darüber kommt ein Rock, der ordentlich zerzaust ist und zerrummelt. Da ist dann das Symbol drauf für die Knochenkönigin, also so eine Knochenhand.
Ja.
Und der Uff-Schädel, also untotes Fleisch. Uff.
Uff, ja, okay.
Das halt, dass du siehst, in welchem Lehrdom und in welcher, ich sag mal, Gruppierung du bist, aber auch in welcher Einheit. In,
ja.
Also du, Heraldik heißt das Ganze. Das ist so diese Symbole,
Symbolik und
wo du,
genau,
wo du zugehörst quasi, dass man auch auf dem Feld relativ schnell erkennen kann, zu welcher Gruppe gehörst du denn.
Das heißt, die Gruppen an sich sind auch schon relativ fest. Also man ist mehr oder weniger immer so mit den gleichen Leuten dann irgendwie
genau,
unterwegs.
Außer du möchtest die Gruppe wechseln. Dann musst du natürlich deine Klamotte ein bisschen anpassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel von der mittleren in die schwere gehen würde, müsste ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Rüstung haben.
Ja, klar.
Wenn ich jetzt in die leichte gehe oder in den Orden, also Klerus oder sonst irgendwas, dann muss ich mich da an diese Gewandungsstandards halten, die vorher schon festgelegt werden.
Mhm, okay.
Und also über diesen Mantel kommt dann dieser Rock. Darüber kommt dann die Rüstung. Das ist eine Lorica segmentata, das ist so wie die Römer, die hatten damals.
Ja.
Aber die ist halt gerostet, die ist komplett, also wir haben alles komplett ausgenietet, dann nochmal mit Leder hinterlegt und vernietet, damit die halt wesentlich stabiler ist. Darüber kommt eine Gugel, ein Kragen so in der Art.
Ja.
Dann kommt da manchmal noch ein Kettenkragen drüber.
Ja.
Und dann
den habe ich mal auf einem Bild gesehen, ja.
Genau, dann ziehe ich Handschuhe an und dann nehme ich mir meinen Knüppel und dann nehme ich mir mein Schild und mache mir noch irgendwas auf den Kopf. Aber ich bin kein Helmmensch, ich mag das nicht. Das senkt die, das grenzt die Sicht so ein. Dann fühle ich mich so, als würde ich in so einem kleinen Kästchen sitzen. Und das, da krieg ich Zustände von, das möchte ich nicht. Dann kann ich besser irgendwann mal aus Versehen einen auf den Kopf kriegen.
Ja.
Dann habe ich dann so ein Stirnband um oder irgendwie so ein Tuch umgebunden, so ein bisschen turbanmäßig.
Okay.
Ja, das und dann bin ich fertig.
Okay, das heißt, und dafür brauchst du dann wie lange?
Also wenn ich mir Zeit lasse, eine halbe Stunde.
Ja.
Und wenn ich mich beeilen muss, was ich jetzt auf einem Conquest machen musste, war ich in 8 Minuten in der Klamotte.
Okay, das klingt schnell. Aber also dann mit Hilfe.
Mit Hilfe, und ich hatte zum Beispiel so Sachen wie die Schuhe, die Stulpen und die Hose schon an.
Okay.
Da musste ich nur obenrum alles umschmeißen, die Rüstung zumachen und dann war ich halt fertig.
Ja, wie
aber
ist
das,
wie
kann
ist
ich
mit Schminken?
Alleine.
Also da, wenn man untot aussehen will, geht das, glaube ich, auch nicht ohne Schminke, es sei denn,
man hatte eine sehr versoffene Nacht.
Ja. Also am dritten Tag muss man sich ja nicht mehr schminken.
Also es ist halt so, dass wir, wenn wir wissen, wir müssen raus, dann macht man sich halt meistens eigentlich schon morgens fertig. Dann ist es so, dass ich mache morgens dann mehr oder weniger nach dem Frühstück oder vorm Frühstück, je nachdem, wie spät wir halt raus müssen, schon die weißen Kontaktlinsen rein. Die mit Stärke haben, machen die sowieso meistens rein, weil die sonst ihr Frühstück nicht finden.
Ja.
Und dann nochmal zu wechseln, ist halt auch bescheuert. Ne?
Ja,
dann hast
klar.
du alles angefasst und ja.
Ja, ja.
Also mal eigentlich meistens als erstes die Kontaktlinsen, wenn man welche trägt. Und dann kommt die Schminke. Und die lässt man eigentlich auch drauf. Man macht halt manchmal noch was drauf, wenn man viel geschwitzt hat oder es irgendwie geregnet hat oder man sehr viel durchs Gesicht gewischt bekommen hat, was auch immer für, weiß ich nicht, Klamotten oder keine Ahnung, man hat mal wirklich irgendwie eine Wunde gehabt und wurde dann gereinigt oder so.
Ja.
Oder keine Ahnung, eine Beule und hat gekühlt, was auch immer.
Was also, so passiert, ja.
Genau, also eigentlich sind Schminke und Kontaktlinsen so das Erste.
Ja.
Dann gibt es noch Zahnlack oder es funktioniert im Prinzip wie, also sieht aus wie Nagellack, da muss man sich echt vorsichtig, also ich habe das direkt neben der Nagellackflasche stehen gehabt, das war nicht so klug, das hat man erst am Geruch gemerkt,
okay.
was es denn ist.
Weniger Ammoniak drin.
Genau. Du pindelst dir halt wirklich die Zähne damit ein und dann hast du die Farbe auf den Zähnen. Und beim Zähneputzen oder Essen geht das dann wieder runter.
Okay.
Da gibt es dann Nikotingelb oder braun oder schwarz oder rot. Das sieht dann auch nochmal eine Runde fiese aus.
Ja, also nicht so die schönen vom Kieferorthopäden mit 16 korrigierten Zähnen, sondern da muss man dann so ein bisschen abwracken sozusagen.
Ja, gut, ich meine, es ist halt natürlich auch irgendwie, du stellst was dar, was halt irgendwie untot und seit Ewigkeiten vor sich hin siechend irgendwie durch die Lande kraucht.
Ja.
Und dann stehst du und dann hast dein Strahlemann-Lächeln, für das du 6 Jahre Brackets getragen hast oder so, auf das du eigentlich stolz bist. Aber es passt ja überhaupt
passt nicht
zu diesem
überhaupt
Charakter.
Nicht rein, ja, genau.
Genau, und dann schmiert man sich das halt manchmal irgendwie drauf. Diese Convention hatte ich ja nicht so wirklich Bock drauf, dann darf ich halt nicht lächeln.
Okay, dann musst halt grimmig gucken, was auch passt.
Genau, ja. Ja, und dann zieht man sich irgendwie den Rest so an, wie man gemütlich noch ist irgendwie, weil man will ja nicht schon in seiner kompletten Rüstung und mit seinem Schwert und seinem Schild in der Hand im Lager sitzen 2 Stunden lang und dann hat man nämlich keinen Bock mehr. Ja. Weil wenn man in dieser ganzen Klamotte ständig wartet, das ist echt anstrengend.
Ja.
Und ich habe noch mit die agilste oder eine agile Klamotte an. Ne? Es gibt dann halt die Schwergerüsteten, die haben dann einen Schuppenrock an, also wirklich so Metallschuppen mit so auf Leder. Die klappern auch immer so schön beim Laufen. Das ist immer so schwer, als Geräusch immer so schön. Ah, da kommt die Schwere.
Ja.
Du siehst überhaupt nicht, wo die sind, aber du hörst dieses.
Du hörst die schon, ja.
Ja, und dann haben die halt echt meistens super viel Rüstung an. Und wenn du dann stehst und 2 Stunden stehst, dann kannst du besser 2 Stunden lang schon aktiv im Feld sein und was dafür getan haben, weil runter, hoch und wieder rein ist angenehmer als stehen, warten, kalt sein und dann rein müssen. Ja. Also kennt jeder Sportler, wenn du dann irgendwie dich nicht anständig warm gemacht hast oder so, hast du halt auch eine relativ hohe Verletzungsgefahr. Hm. Jo.
Und dann ist so, nach wie vielen Stunden ist so eine Schlacht dann vorbei? Also
das liegt halt teilweise dran, wie viele Spieler noch da sind und was die Spielleitung dir sagt. Also die letzte Schlacht war schon relativ heftig. Da war es dann irgendwie so, dass alle wirklich OT kaputt waren, auch die NSC. Und dann kam noch dieses, komm, wir müssen noch einmal. Und dann rappelt man sich wirklich auf, weil man sagt, komm, echt wirklich noch einmal. Und dann liegst du wieder und denkst so, boah, geil, geschafft, einmal. Ne?
Ja.
Und dann komm, noch einmal. Und dann facht man sich immer so wieder an. Aber es war schon lang. Also ich habe natürlich dann keine Uhr dabei, aber so gefühlt 4 Stunden.
Okay, also mal, so, ich sag mal von 10 Uhr morgens bis so in den Nachmittag rein und dann.
Also Richtung Nachmittag bis Abend, ne?
Okay.
Ja, genau. Und je nachdem, wie viel du halt vorher schon Einsatz hattest oder schon gemacht hast, bist du auch echt kaputt. Also viele Leute setzen dann zwischendurch einmal aus, weil sie ganz genau wissen, mein Körper würde sonst nicht mehr mitmachen.
Ja.
Und das ist halt eine auch von den coolen Sachen im Lab. Du lernst eigentlich immer wieder deine Grenze kennen.
Ja.
Und du kannst sie antesten, musst es aber nicht.
Ja.
Also als NSC und als Spieler zwingt dich eigentlich keiner, obwohl sie dich IT eigentlich zwingen könnten, im Sinne von der Generalmajor kommt und sagt, der Fußsoldat soll. Aber wenn ich als Luisa einfach nicht mehr kann und möchte, dann was willst du machen? Es ist
genau, man ist ja freiwillig da und ist ja nicht so wie beim Bund.
Genau, ja.
Ja.
Es ist für alle eigentlich Freizeit und Hobby und Spaß und es ist schon sehr selten, dass man dann mehr oder weniger getriezt wird, dass man dann wirklich was machen soll. Eher so dieses Neckische, so ach, guck mal, wie alt er ist oder wie schwach er ist. Und so innerhalb der Gruppe, wo man sich dann auch kennt. Und dann so dieses, ach komm, kannst du nicht auf dir sitzen lassen, gehst jetzt mit.
Okay.
Ja.
Aber man achtet, also tendenziell achtet man schon auf sich und auf andere. Und
sehr. Also ich habe eigentlich noch nie, auch mit Leuten, die ich nicht kannte, dieses, ach, der Typ ist mir scheißegal. Sondern wenn du siehst, okay, es ist wirklich jemand am Ende, dann organisierst du entweder irgendwem, der dem helfen kann oder fragst, ist alles in Ordnung oder irgendjemand von einem anderen Lehrdom gibt dem Wasser, Traubenzucker, keine Ahnung.
Ja.
Und es gibt halt auch immer diese Charaktere, die, ich sag mal, hinter den Schlachtreihen sich bewegen, die Heiler, die Magier, irgendwelche Hexen oder sonst irgendwas, die haben auch oft irgendwie Traubenzucker dabei und stopfen die Leute dann so voll.
Also die fuchen da jetzt nicht nur sozusagen mit den Armen rum und heilen, sondern die sehen das tatsächlich so ein bisschen als Aufgabe.
Genau, ja. Also das ist halt schon so, dass sich eigentlich von allen Seiten gekümmert wird. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Wasser getrunken wie auf einer Convention.
Weil ständig einer kommt hier, du musst was trinken.
Ja, genau. Also das finde ich halt wirklich auch klasse, dass die Leute als Gemeinschaft einfach funktionieren. Und egal, ob du da jetzt gerade 2 Stunden bei bist oder 20 Jahre.
Ja.
Ich meine, also wenn ich das jetzt so sagen darf, wenn du ein Arsch bist, bist du ein Arsch. Ja, aber dann bist du
IT und OT.
Ja, genau. Dann musst du aber auch irgendwann überlegen, liegt es an mir oder liegt es an den Leuten?
Ja.
Und aber normalerweise, also 99% aller Menschen sind da so herzensgut, das ist der Hammer.
Ja.
Du kommst da an und könntest sagen, du hör mal, ich habe meine Unterhose vergessen und irgendjemand sagt, komm, ich habe die gleiche Größe, kriegst du meine.
Ja, klar.
Ne? Oder weiß ich nicht, hat jemand Duschgel? Ja, klar, hier, fliegen dir 5 Flaschen an den Kopf. Ne?
Ja.
Also das ist Wahnsinn.
Ja, jetzt wir haben ja so über Schlachten gesprochen, wie dieses Spiel so funktioniert. Wir haben es gerade mehrmals gesagt, es gibt ein Lager, das heißt, man setzt dieses Spiel halt auch, ich sag mal, außerhalb der eigentlichen Schlacht dann im Prinzip auch fort. Also man bleibt eigentlich in der Rolle, oder?
Ja, als Spieler schon. Als NSC auf dem Conquest eigentlich nicht so. Dann bist du in deinem Lager und bist halt quasi zu Hause, sag ich mal. Du kannst dann in Turnschuhen rumlaufen, in einer Jogginghose, das ist dann egal. Aber die Spieler sind eigentlich auf dem Conquest zum Beispiel 24 Stunden in Time, wenn du so willst.
Das heißt, die haben auch entsprechendes Lager-Equipment, die haben entsprechende Zelte, die zum Setting passen Und ja. Ja.
Also sind dann eher
machen
so Baumwollzelte.
Machen sich jetzt auch keine Mikrowellenpizza.
Nee, genau. Zumal das mit der Elektrizität natürlich immer so ein Ding ist. Ja. Du musst halt relativ viel auf Gaskocher und sowas zurückgreifen. Mhm. Es würde dir dann auch keiner sagen, ich glaube, wenn du das im Zelt oder unter so einer Markise oder was auch immer du dann da hast, machst, würde auch keiner sagen, Entschuldigung, das hatten die im 17. Jahrhundert nicht. Natürlich hatten die keine Gaskocher.
Nee.
Aber also viel wird halt dann wirklich über offenem Feuer gekocht, ja, oder so. Und auch das zu sehen ist einfach cool. Du läufst teilweise, wenn du als NSC keine Schicht hast, läufst du durch diese Stadt. Und das ist so faszinierend, diese ganzen Handwerker und Händler und alles. Und das ist halt wirklich teilweise so, wie die das damals hatten.
Ja, das heißt, es gibt also quasi auch sozusagen den Waffenschmied. Der schmiedet aber keine Waffen, sondern der macht es halt irgendwie mit Latex und baut dann quasi ein Schwert, was du letztendlich als Spieler da auch wieder kaufen kannst.
Ja, oder der repariert Rüstung, ne?
Okay.
Also es gibt schon Leute, die sich dann darum kümmern würden, dass du da, weiß ich nicht, wenn du eine Niete verloren hast.
Ja.
Aber meistens haben Laper auch alles dabei.
Ja.
Es ist wie so eine Mutti, weißt du, wie in so einer Wickeltasche ist immer alles drin und so ist das in der Lapertasche auch. Die
da
haben dann eine Lochzange dabei, die haben Nieten dabei, da ist ein Hammer dabei, noch ein Zelthering, falls du mal keinen hast. So, also normalerweise sind die ganzen Lager eigentlich relativ autark und authentisch, ja, aber ja, als NSC ist es nicht Pflicht,
ja,
IT zu sein die ganze Zeit und als Spieler auf den meisten Veranstaltungen irgendwie schon. Es gibt halt diese kleinen Cons auf Jugendherbergen oder so, da ist es dann klar, wenn du im Bett liegst, in einem Hochbett, dann ist es halt Hochbett und Jugendherberge.
Das tarnst du dann halt nicht ab, ja.
Nein, genau, aber wenn es halt eine Zelt-Convention ist und das geht halt in der Größe wie ein Conquest oder ein Drachenfest nur, dann ist es halt eigentlich schon IT.
Wie kommerziell muss man sich das vorstellen? Also gibt es da jetzt, also wir hatten gerade gesagt, dieses Beispiel Waffenschmied, also den gibt es da, den würde man aber auch mit richtigem Geld bezahlen, wenn ich dem jetzt auch hier, guck mal, meine Rüstung ist kaputt, kannst du das Ding irgendwie flicken?
Also bei uns gibt es einen im Lager, da zeigt man sich dann halt oft erkenntlich, indem man dem, was weiß ich, zum Essen mal mit dabei holt oder, keine Ahnung, eine Flasche Wein oder was mitbringt.
Ja.
Also so richtig Bezahlung ist es bei uns irgendwie nicht.
Ja.
Außer er macht halt tatsächlich irgendwelche Arbeiten, wo er sein Material für verarbeitet.
Okay,
wenn er dir was
hier, machen wir mal ein Schwert, ja.
Was gerade biegt oder so. Ja, ein Schwert machen ist da eigentlich nicht drin. Du könntest halt eins kaufen bei diesen Händen. Die machen die dann zwar, aber die haben dann eigentlich eher so eine Art Verkaufszelt und das wird da nicht hergestellt. Also nicht wie eine Feldesche steht da und der tut so, als würde der das machen und zaubert dir nachher ein Natex-Schwert oder so.
Ja, okay.
Nee, das machen die dann schon in ihren Werkstätten und bringen das dann mit.
Okay.
Ja, genau. Aber du kannst da durchaus Lederarbeiten oder sowas dann haben, ne? Dass dann da jemand seine Lederhäute oder sowas dann dabei hat und dann irgendwelche Feinheiten macht oder irgendwelche Armbänder verziert oder sonstiges.
Mhm.
Und die bezahlst du dann als Händler mit echtem Geld.
Okay. Aber es gibt jetzt irgendwie nicht so wie den irgendwo hinten am Lager gibt es dann auch noch so die Pommesbude, die dann für Verpflegung sorgt, sondern.
Ja, die ist auf dem Conquest zum Beispiel auf diesem. Es gibt auch Essen. Also in der Stadt, es gibt halt die Stadt, da sind dann wirklich dann Händler und da ist eine Taverne und so, da gibt es dann halt auch Essen. Die sind dann in so Holzbaracken,
okay,
aber
so Weihnachtsmarktmäßig
abgetan.
Halt, ne?
Genau,
okay,
ja. Also schon auch im Setting angetan, sage ich mal, aber es ist halt nicht historisch korrekt. Ne? Und dann gibt es halt auf dem Conquest diesen Mittelaltermarkt, dieses, ich glaube, es heißt Fantastica, da kannst du dann auch als Tagesbesucher hin und da gibt es auch Essen. Und da gibt es auch Weine und da gibt es auch Seifen, da gibt es auch Eis. Also da gibt es dann halt auch Kram, den es eigentlich im Mittelalter so nicht gegeben hätte, aber was halt
so
definitiv
bisschen,
einfach Essen
das,
und so ist. Ne?
Ja.
Es gibt halt auch eine Taverne da für die Versorgung an sich auf dem Conquest. Da kann man dann halt Karten für kaufen, dass man da so eine Verpflegungsgeschichte mit bucht.
Okay, das heißt, es gibt also auch Leute, die jetzt sagen, ich spiele nicht, ich bin kein NSC, sondern ich bin quasi hier.
Ich helfe mit in der Taverne.
Ja,
ja,
genau.
Ja, definitiv. Es gibt dann halt auch Leute, die sagen, okay, ich habe keinen Bock zu kochen oder ich habe keine Mittel zu kochen oder keine Zeit zu kochen. Die holen sich dann so eine Verpflegungsgeschichte und gehen dann in die Taverne und holen sich dann ihr Essen.
Ja, was gibt es da so zu essen?
Alles, eigentlich hauptsächlich was Herzhaftes, also was auch wirklich nahrhaft ist, weil viele Leute halt echt bis an die Grenze gehen jeden Tag, ne? Und dann brauchst du halt auch entsprechendes Essen.
Ist dann der Salat nicht so?
Ich glaube, es gibt auch Salat. Ich habe, glaube ich, ehrlich gesagt noch nie in dieser Taverne so, also diese Verpflegungsgeschichte mitgemacht.
Ja.
Wir sind meistens organisiert, dass wir in Kochgruppen irgendwie zusammenarbeiten. Innerhalb der
Gruppe, ja.
Genau, dann gibt es also die mittlere Infanterie zum Beispiel macht das so bei uns im Baron Bay, dass da, ich glaube, es sind 15 Leute dieses Jahr gewesen und dann haben dann alle, die wollten, sich in dieser Kochgruppe beteiligt. Dann wird so ein bisschen, ich sag mal, die Menüfolge irgendwie geklärt. Frühstück bringt irgendwie jeder selber mit und dann wird einmal am Tag warm gemacht.
Okay.
Also warm gekocht, auch wirklich. Ne? Und dann gibt es dann irgendwie so einen Topf, der wird aufs Feuer gestellt und oder auf den Gasherd, was auch immer dann da ist. Ja. Und dann wird halt für diese 15 Leute Essen zubereitet.
Super.
Ja, und das gibt es dann in kleineren oder größeren Fraktionen. Ne, dann so, wie es halt sich organisieren lässt. Manche Leute leben dann von Müsli und 5-Minuten-Terrine, jeder so, wie er möchte und kann.
Okay.
Ja.
Jetzt sagtest du gerade, bei der ComQuest gibt es quasi diesen angeschlossenen Markt. Das heißt, das wäre auch was, wo man sagt, wenn du es einfach mal angucken willst, geh da mal hin und schaust dir mal an.
Also gut, zum Angucken ist zum Beispiel von hier aus das ComQuest sehr weit, denn es ist Richtung Hannover. Also es ist in Brokolo. Da fährst du schon so deine 4 Stunden hin.
Ja.
Das ist für nur zum Gucken ein bisschen weit. Für Leute, die sich halt mal dafür interessieren, wie das überhaupt so aussieht, es gibt sehr oft Mittelaltermärkte hier. Dann ist das nicht ganz mit Lab und Kämpfen und Schlacht, aber also es gibt da auch Kämpfe, aber das sind Schaukämpfe. Also die haben dann noch mehr Rüstung an, die benutzen aber dann auch teilweise diese echten Schwerter.
Ja, genau. Also das ist so, ich glaube, das nächste ist am 15. oder 16. 17. September Schloss Grafenthal.
Genau, da ist öfter sowas, ja.
Genau, da ist es, glaube ich, einmal im Jahr, auch relativ groß und da kann ich schon mal vorwegnehmen, um jetzt mal ein Thema hier ein bisschen abzubiegen. Da werde ich in meinem kleinen Podcast auch sein und den Jörg interviewen, denn der ist quasi auch so ein Ritter, aber dann auch mit richtigem Schwert und richtigem Schild, also massiv und nicht mit Schaumstoff und der wird sich da auch mit irgendjemandem prügeln und genau. Da
das ist schon noch eine andere Hausnummer.
Ja, also ich glaube, da gibt es auch noch irgendwie ein bisschen mehr zu lernen, um da auch halbwegs vernünftig mit so einer tatsächlichen Waffe, die natürlich nicht geschliffen ist, aber die natürlich trotzdem ein gewisses Gefährdungspotenzial hat, wenn man da so einen massiven Zweihänder hat.
Also da gibt es auch so richtige Weltmeisterschaften. Ne? Das kann man vielleicht also sich bei YouTube auch mal irgendwie anschauen. Medieval Combat oder sowas heißt das. Da gibt es dann wirklich Weltmeisterschaften. Russland und Amerika sind ja immer relativ hart dabei.
Ja.
Die sind dann so gepolstert, wie die damals tatsächlich waren. Und dann, wer den Boden berührt, ist raus.
Ja.
Also,
ich habe irgendwann mal so ein, wo du das gerade sagst, so ein Schwertkampfvideo gesehen, wo man relativ schnell sieht, wie kurz früher eigentlich so ein Schwertkampf gewesen ist. Weil, ja gut, ein Treffer, dann ist das Thema vorbei und dann ist es halt nicht so wie bei Braveheart, Robin Hood, wo man da mal so stundenlang hier und da und hoch die Treppe, runter die Treppe, sondern ja, das ist relativ einfach zu treffen und
dann
ist dann auch relativ schnell vorbei.
Die Schwerter damals waren ja auch oft nicht scharf, sondern einfach nur sehr schwer. Du hast damit nicht unbedingt geschnitten, du hast eher Knochen gebrochen.
Ja, genau.
Wenn du so ein Claymore-Schwert abbekommst, da ist dir egal, ob du eine Schnittwunde hast.
Richtig.
Da ist der Arm so oder so kaputt.
Genau, und dann bist du kampfunfähig und dann geht's halt auch irgendwo rein. Ja.
Genau, und also was man halt dann auch oft hatte, sind irgendwelche Stichwaffen oder so. Das wird dann natürlich beim Lab auch gemacht, wobei beim Lab oft die Waffen nicht stichsicher sind, weil eben in der Mitte dieser Kernstab ist. Mhm. Und wenn der irgendwo rausgeschossen kommt, der kann dir tatsächlich also wirklich sehr wehtun.
Ja.
Und nur stichfähige Waffen dürfen dann auch zum Stechen benutzt werden.
Also
oder,
die quasi so eine gefederte Klinge haben, die dann irgendwie...
Ja, oder wo Leder irgendwie oben drüber ist, dass es halt durchstichsicher ist für diesen Kernstab. Oder es gibt halt kernlose Waffen, das sind dann oft so kleine Dolche oder kleine Äxte, die kann man dann auch schon mal schmeißen.
Die knicken dann auch oben und...
Genau, die sind so wabbelig, da kommt sie dann so, genau.
Okay,
die fliegen dann auch schon mal aus irgendeiner Reihe von ganz hinten nach vorne.
Ja.
Oder dir schmeißt einer die im Zweikampf entgegen oder so.
Okay.
Sowas waren natürlich dann auch immer Waffen, die dabei hatten.
Ja, klar.
Ja, die hatten dann hinten im Gürtel eben noch 3, 4, 5 Messer stecken oder, keine Ahnung, noch ein kleines Schwert, so einen kleinen Knüppel. Die waren immer halt alle auch nicht nur mit einer Waffe unterwegs.
Richtig,
ne?
Du brauchst ja auch irgendwie Ersatz, ja.
Genau.
Genau.
Also wer sich das mal angucken möchte, in der Nähe ist auf jeden Fall im Kloster Grafenthal oder Schloss Grafenthal ist immer relativ viel.
Ja.
Und da kann man sich schon so ein bisschen in dieses Setting einfinden, ohne dass man da großartig sich selber eine Klamotte zurechtlegen muss.
Ja.
Weil wie gesagt, also die großen Conventions sind halt immer da, wo Platz ist. Und im Ruhrpott ist kein Platz.
Nee, du brauchst halt,
so, genau. Und dann die kleinen Cons, da kommt man dann halt oft wirklich nur hin, wenn man eingeladen ist oder jemanden kennt. Deswegen ist da gucken gehen auch immer ein bisschen schwieriger.
Ja. da ist man wahrscheinlich auch nicht so wirklich willkommen, oder? Also, wenn man da jetzt so in Zivil rumschleicht.
Nee, Zivil ja sowieso nicht.
Ja, also, ja klar.
Ne, du kannst nicht jetzt so wie wir beide hier auf der Couch sitzen, da hingehen und sagen, ja Leute, ich wollte mal eben gucken, was macht der denn hier so?
Wie geht denn das?
Genau, also es gibt dann schon welche, die, ich sag mal Männer, die haben ihre Frauen dabei oder Frauen, die haben ihre Männer dabei und die wollen das einfach eigentlich nur mal sehen. Die kriegen dann so eine Art Job wie Filmen.
Ja.
Ja, dann hat der wirklich eine kleine Kamera dabei und filmt dann teilweise Dinge.
Okay, und dann ist das auch okay, wenn der jetzt nicht im Kostüm ist.
Ja, dort hat er so eine Art Kutte oder so,
die dann meistens an,
aber was relativ Simples.
Ja, okay.
Ja, also da waren schon durchaus Leute. Wir hatten auch auf einer Con, das ist immer eine relativ kleine Gruppe, aber die findet sich eigentlich immer zusammen. Sie heißt bei uns Alpha Legion.
Ja.
Und es sind eigentlich so grob immer die gleichen Leute. Und auf der Con, wo wir dann schon mal hingehen, was auch eine kleinere Geschichte ist, da ist dann auch immer eine andere Gruppe noch mit dabei. Und oder, mittlerweile sind die, glaube ich, sogar in der Alpha-Legion, aber da war dann auf, also da war dann einmal halt eine schwanger. Die wollte aber trotzdem mit, beziehungsweise hatte die Karte schon gekauft und das dann erst erfahren. Und dann halt absagen war auch mit doof und alleine zu Hause und so. Ja, und dann ist sie halt mitgegangen, hat sich ihre leichte Gewandung übergeworfen und hat dann halt viele Sachen entweder nur rangetragen und gebracht.
Hinter den Reihen sozusagen geblieben,
genau, ja. Oder halt eben, dann hat sie was gefilmt und so. Also du stehst halt nicht rum und hast deine normalen Turnschuhe an, im Normalfall.
Okay. Wie reagieren Menschen mit normalen Turnschuhen sozusagen, wenn du mit denen irgendwie über dein Hobby sprichst? Also
viele finden es, wie gesagt, faszinierend erschreckend.
Mhm.
Gerade wenn ich dann so sage, dass es halt auch teilweise in Duelle geht und es wirklich auch körperlich anstrengend wird und du dich halt auf Leute draufschmeißt oder Leute sich auf dich draufschmeißen, wenn vorher so ein bisschen klar ist, was kann der andere ab?
Okay.
Und das ist bei kleinen Cons oft wichtiger oder einfacher, weil du die Leute wieder siehst.
Ja.
Ne, wenn ich jetzt mit dir gemerkt habe, okay, ich kann gut mit dir spielen, dann gehen wir nochmal in ein Duell, ohne dass ich jetzt nochmal wieder das neue Wagnis habe, du bist doof.
Ja, okay.
Könntest doof sein.
Könntest
du. Genau, so. Und dann, weiß ich nicht, ich werde dann auch teilweise so euphorisch bei dem Ganzen und die gucken einen dann teilweise an, als hätte man voll einen am Brett. Eigentlich hat man das ja auch, aber ich persönlich finde das nicht verrückter, als sich jedes Wochenende sonntags in ein Fußballstadion zu stellen, ein Trikot anzuziehen und Leute anzuschreien, weil die eine andere Mannschaft gut finden.
Ja, weil ich meine, auch da hüllt man sich in komische Gewänder, sozusagen.
Genau.
Ja.
Also jeder muss irgendwie das machen, wo er Spaß dran hat und viele Leute finden das von der Handwerklichkeit her sehr, sehr faszinierend. Also was Schminke angeht oder dass man sich das irgendwie alles selber baut nachher oder dass man
also
das überhaupt
tut. Also wer auch so einen Hang für Karneval zum Verkleiden hat und mit dieser ganzen Fantasy-Geschichte und sowas anfangen kann, der sollte sich das vielleicht mal näher angucken.
Ja, also, ach.
Was heißt näher angucken? Aber für den könnte das tendenziell was sein, ohne dass es vielleicht ja bisher weiß. Ja.
Ja, genau. Also man muss halt ein gewisses Fable dafür haben, sich schon irgendwie darauf einzulassen. Ja, wenn ich jetzt von vornherein da hingehe und sage, ihr seid alle bescheuert und ich will das gar nicht und warum bin ich überhaupt hier?
Nee, gut, das ist klar.
Wollen wir da nicht hingehen. Aber dann brauche ich auch nicht ins Ballett und nicht in die Oper und sonst wohin. Ne?
Genau.
Also viele Leute, denen ich das erzähle, sind am Anfang etwas verdutzt, weil man mir das auch nicht so im direkten ansieht. Man denkt immer nur, das sind diese ultraklassischen Nerds. So die,
ja, hätte ich jetzt auch gedacht.
Nee, also das mittlerweile gar nicht mehr. Es ist schon relativ populär geworden, würde ich jetzt mal sagen. Und den Durchschnitt an Menschen, den ich jetzt kenne, kann man nicht als klassischen Nerd, also Nerd klingt immer so negativ, aber so diese Leute, die man irgendwie damit assoziiert.
Ja, wo man sagte, so die haben ihre komplette Jugend irgendwie im Keller vom Rechner verbracht.
Ja, genau.
Und sind die eigentlich auch, auch wenn sie das Kostüm nicht anhaben, teilweise so als, ja, ohne despektierlich zu meinen, aber als gesellschaftliche Randgruppe erkennbar, sondern das sind eigentlich Leute wie du und ich, die irgendwie ganz normale Jobs haben, ganz normale Familien haben, ganz normale.
Also es geht von Kindergärtner bis zu Lehrer, bis zu Anwalt, alles dabei, ne? Bankdirektor, keine Ahnung was, ja. Das kann alles sein. Ingenieure, Einzelhandel, also es ist jetzt nicht mehr nur IT und Computerleute oder sonstiges. Gar nicht. Nee. Also ich würde schon sagen, dass LAPA in gewisser Art und Weise schon eine Art spezielle Gruppe sind, so auch, dass man das vielleicht in der Gesellschaft ein bisschen merkt, so, aber nicht dieser klassische hornbebrillte, kellergebräunte, langhaarige Nerd, der irgendwo nicht auf sein Leben klarkommt und sich das in eine Fantasiewelt stürzt. Nee, gar nicht. Manche sind dabei, also ne, das, man kann halt nie sagen, du darfst nicht mitmachen.
Ja, klar.
Also könnte man schon, aber dazu muss man halt Gründe haben. Mhm. Nicht nur, weil deine Nase gefällt mir nicht. Denn wie gesagt, das ist halt bei LAPern auch gar nicht eigentlich. Du kannst fast nicht verkehrt genug sein, um da nicht mitmachen zu dürfen.
Ja.
Also wie gesagt, wenn du ein Arsch bist, bist du ein Arsch. Aber eigentlich werden alle immer relativ sympathisch aufgenommen und auch so eigentlich relativ schnell. Man muss sich halt selber auch ein bisschen bemühen und so. Aber ich habe eigentlich noch nie so wenig Probleme gehabt, irgendwie in eine Gruppe sofort reinzukommen, wie jetzt in die, mit der ich halt quasi angefangen habe.
Ja. Ja, wie lange machst du das Ganze jetzt schon?
Im Dezember 2014 war meine erste Con.
Okay, also auch noch nicht so lange.
Nee. Also ich war eine kleine Con. Das waren, also war so eine 40 Leute, vielleicht 40, 50 oder so. Also war relativ klein. Daraufhin hat man gesagt, du musst auf jeden Fall mit auf eine große kommen. Und dann war ich sofort auf diese 8000-Leute-Con.
Okay.
Und da habe ich dann am Anfang gedacht, oh mein Gott, das ist so krass. Du läufst durch die Gegend und dieses ganze Leerdom zieht vor dir auf in einem riesen Heereswurm. Alles läuft so in Schlachtenreihe über die Wiese und irgendwann bewegt sich diese Schlacht so Spieler gegen Nichtspieler und dann klappt das Ganze um und es hat so eine Bewegung an sich, wie so eine ungewollte Symmetrie, wie so ein Tanz irgendwie, das sah unfassbar faszinierend aus und ich glaube, ich hatte das Kinn auf den Füßen und ich habe nichts gemacht. Also ich konnte einfach nur gucken, es war so krass. Dann kannst du dir erstmal so richtig vorstellen, wie eventuell so eine Schlacht ausgesehen hat. Ja. Weil sich das vorzustellen, wenn du da keinen, wenn du die Fantasie noch nicht so weit angekurbelt hast, sage ich mal, dass du dir 40 Leute, also 25 gegen 15, als 2500 gegen 1500 vorstellen kannst.
Ja.
Und dann aber mal 2500 gegen 1500 siehst, das, da, also da hast du Erpelpelle bis an der Füße. Das ist einfach nur, da weißt du nicht, wo du es herholen sollst. Da stehst du da wie ein Kind vor Weihnachten und dann, boah, krass, boah.
Und alle halt in riesenaufwendiger Kostümierung. Und
ja, und dann vor allen Dingen, es gibt da auch, es gibt Trommler, es gibt dann Leute mit Dudelsäcken, es gibt Leute, die singen, also unser Orden zum Beispiel, die singen super viel und dann total geile chorale Gesänge und du hast so einen Down und du stehst auf dem Feld und du denkst, boah, ich muss jetzt echt noch, boah, jetzt nochmal und oh mein Gott, und dann zieht diese Gruppe singend an dir vorbei und es wächst wieder in dir diese Euphorie, so dieser, ja gespielte Hass gegen die Leute, die dagegen dich stehen.
Klar.
Und dann
einfach so, ach komm, ich mach nochmal,
alles geht wieder auf Krawall und alles geht wieder auf Puls und dann hast du wieder Bock und du hast wieder Energie und es ist so krass, wie oft das passiert, dass diese Kleinigkeiten wie eine Trommel oder ein Dudelsack oder Gesang dich wieder reinholen.
Ja, das Ganze. Ich meine, das ist ja auch was, was im Stadion funktioniert. Ne? Da gehen halt auch 60.000 Leute auf den Trommler ab. Ne?
Genau, genau,
ganz genau.
Ja.
Wenn man jetzt uns hier so ein bisschen zugehört hat und sagt, boah, finde ich irgendwie total spannend, würde ich gerne mal machen. Also wie kommt man da so rein? Also ich meine, du hattest das Glück gehabt, du hattest die Frau deines Kollegen, die dich mit reingeholt hat, aber wie finde ich jetzt Kontakt irgendwie zu anderen Lapern, wenn ich jetzt so per se erstmal keinen kenne?
Also Facebook ist zum Beispiel eine relativ große Community dafür.
Ja.
Da gibt es irgendwie Lapersuchtgruppe oder keine Ahnung, Laper im Umkreis von Stuttgart, was weiß ich, wo man immer mal herkommt. Und dann kann man sich da als Gruppenmitglied, sage ich mal, eintreten.
Ja.
Und dann kann man dann eben fragen.
Sag mal freundlich Hallo, genau. Ich hätte irgendwie Interesse und dann
genau, es gibt
der freundliche Laper hilft dir dann und sagt.
Genau, und dann gibt es halt auch eine Gruppe, die heißt irgendwie Lab-Outfits oder sowas, wo dann jeder so seine Gewandung irgendwie hochlädt, wer sich traut und wer möchte. Also es ist nicht verpflichtend.
Ja, ja.
Aber viele Leute holen sich dann da Kritikpunkte und sagen, hör mal hier, ich habe hier einen nordischen Krieger mir so gedacht. Was sagt ihr denn dazu? Und dann kommen halt oft, naja, man muss halt manchmal damit abkönnen, also man muss es manchmal damit abkönnen, dass halt relativ harte Kommentare kommen.
Ja. Weil die vielleicht auch gar nicht so gemeint sind, aber ich meine, das hast du eigentlich auch, egal was du zur Diskussion stellst.
Mal mein Bild, ne? Und stell hin und sag, geil, habe ich gemacht, dann kommen sofort 12 Leute und sagen, Entschuldigung, der Fluchtpunkt ist nicht richtig.
Ja. Ja, ja, genau.
Also so wie du das halt nach bestem Wissen und Gewissen machst, machst du dann quasi, würdest du jetzt dann erstmal Google, Research, was weiß ich, was stelle ich mir darunter vor, was kann ich überhaupt tragen, worauf habe ich Bock, was kann ich mir leisten, was kann ich machen, und dann kann man über diese Lab-Outfit-Geschichte schon mal sagen, ich würde jetzt hier diesen nordischen Krieger zum Beispiel darstellen wollen, wo kann ich denn damit mal hingehen?
Ja.
Und dann gibt es halt wie Ticketverkauf von Theater, Museum, was weiß ich, im Internet auch so eine Ticketbörse dann für die einzelnen Veranstaltungen, und dann könnte man sich sowas mal angucken.
Ja, aber dann stehe ich da mit meinem Krieger-Outfit und hab so ein Ticket, kenne ich aber erstmal keinen, sondern dann gehe ich halt irgendwo hin, wo vielleicht Leute sind, die ähnlich aussehen wie ich, oder wie würde ich es dann machen?
Ja,
also wenn ich jetzt nicht im Vorfeld schon irgendjemand kennengelernt hätte, die dann gesagt hat, guck mal, dann treffen wir uns.
Also auf Facebook jemanden kennenlernen, dafür ist zum Beispiel wirklich sehr einfach. Ne? Also Conquest zum Beispiel hat eine eigene Gruppe, dann kannst du dann reinschreiben, keine Ahnung, ich bin ein Nordmann und suche noch eine Truppe, zu der ich so ungefähr passen würde, hier ist mein Bild. So, und meistens hast du dann innerhalb von kürzester Zeit, also meine arbeiten natürlich alle, du kannst dich 6 Uhr morgens das Ding hochladen und um 6.10 Uhr hast du 40 Antworten, das funktioniert irgendwie nicht.
Klar.
Im Regelfall antworten dir sehr schnell viele Leute in dem Sinne von, komm noch mal zum blauen Lager, zum grünen Lager, zum was weiß ich es da für Lager gibt.
Ja.
Wir hätten noch Platz. Oder du meldest dich einfach an. Also beim Conquest ist es so, wenn du Tickets kaufst, musst du dir vorher schon überlegen, was mache ich? Und dann, oder am besten Falle hast du vorher überlegt, was mache ich? Und dann kannst du so eintragen, in welche Einheit du dich ungefähr vorstellst, was du denn ungefähr machen willst und wo du lagern willst. Mhm. Ja, aber also ich würde nicht sagen, dass es schwierig ist, auf so einer großen Veranstaltung jemanden zu finden, mit dem man da übergehen kann. Und spätestens auf dem Zeltplatz lernst du irgendwen kennen.
Ja, klar. Und dann musst du halt, ich sag mal, im besten Fall noch das Glück haben, Leute haben, mit denen du dann irgendwie halbwegs räumlich zusammenwohnst, mit denen du dann solche Sachen auch oft
machen kannst. Genau, aber dafür ist halt zum Beispiel, also ist dieses Lapa-Sucht-Gruppe ganz cool.
Ja.
Oder ich meine, das heißt irgendwie, also auf jeden Fall Lapa-Sucht-Gruppe sowas. Ich kann das ja auch nochmal raussuchen und dir dann nochmal
geben.
Ja, genau,
dann.
Es gibt auch zum Beispiel auf YouTube mittlerweile noch relativ gute Dokumentationen über LARP, wo es nicht so als, ah, guck mal, die Nerds sind wieder da, ja, abgestempelt wird, sondern wo wirklich jemand versucht, das zu verstehen, was ist das, und da so ein bisschen selber auch irgendwie mitmacht und so. Das war jetzt auf dem Conquest, wurde die gefilmt, die kleine Doku, und die würde ich auch nochmal raussuchen, dann
ja,
kann man sich das
dann
auch nochmal.
Packen wir die auch mit in die Shownotes, dann kann man die auch anklicken, und ja, ich glaube, dann sind wir eigentlich auch zumindest mal, um es im Rahmen zu halten, durch mit dem Thema.
Ja, also ich glaub, könnte noch sehr viel erzählen.
Vielleicht machen wir einfach nochmal eine zweite Geschichte davon. Oder wenn hier irgendwas ist, dann ja gut, dann müsste ich mich halt auch in ein Gewand, dann bin ich der Herold. Oder
auf den Herold musst du arbeiten. Das wird schwierig.
Ich brauche irgendwas,
Du darfst mein Squire spielen.
Ja.
Geil, dann machst du eine Heeresdame und dann kannst du hier meinen ganzen Kram tragen und so.
Achso, ja gut, das kriegen wir hin.
Vielleicht muss ich mir auch Schimpfe anhören. Also wenn jetzt dieser Podcast kommt und die Leute, die sich wesentlich besser auskennen als ich, werden mich ausschimpfen, dann kann ich ja, wenn es nochmal eine Fortsetzung gibt, das korrigieren.
Dann machen wir eine Richtigstellung, genau, und dann gibt es Teil 2.
Eine Entschuldigungsaufnahme, es tut mir sehr leid.
Genau, und dann werden wir aber aus, also wer jetzt hier Klugscheißerei beziehungsweise sachliche Korrektur betreiben möchte, der ist herzlich eingeladen. Der darf das in den Kommentaren machen, genau. Muss aber damit rechnen, dass er für Teil 2 als Experte berufen wird und dann Rede und Antwort stehen muss.
Genau, also das wird wahrscheinlich aus meiner Freundesliste kommen. ja, also ich entschuldige mich für alle Unwahrheiten, die ich hoffentlich
das
sympathisch vertreten habe.
Nach bestem Wissen und Gewissen, ich fand es sehr, sehr unterhaltsam. Es war ein kurzer Einblick in eine sehr spannende Welt, die ich für mich bisher so nicht kannte. Luisa, ich sage herzlichen Dank und ich wünsche dir noch viel, viel Spaß mit dem Hobby.
Ja, danke schön, dass ich hier sein durfte. Bis
und
dann.
Euch danken wir für die Aufmerksamkeit.